Ja, dann begrüße ich euch alle zu diesem Stammtisch von Virtureal am 29. Juni 2025. Heute mal eine Woche später. Der Grund liegt daran, dass letztes Wochenende noch die Virtureal, nee, die, nicht Virtureal, sondern die Blockparty von Lafette 96 war, wo wir Mitarbeiter waren und uns ziemlich platt war nach dem Wochenende. Und dann haben wir gesagt, ich jetzt aber verschieben wir es mal um eine Woche einmal. Ihr habt das also gemerkt, schon bin in dieses Meeting reingekommen, denn dieses Meeting wird heute aufgezeichnet. Der Falk möchte das gerne machen, gerne. Er nimmt auch nur die Tonspur auch nur auf und möchte das anschließend für einen Podcast verwenden. Deswegen findet heute diese Aufzeichnung statt. Wir hatten das auch in der Voranmeldung auch schon reingeschrieben. Ich habe es jetzt auch nochmal mit allen gesagt. Ich hatte es halber nochmal, wenn jemand eine Frage stellen möchte und möchte nicht, dass seine Stimme hier öffentlich wird, schreibt diese Frage bitte unten in den Chat hinein und dann wird sie dann von mir vorgelesen. Da war schon was von drin schon. Gut. Dann würde ich sagen, go, es geht los. Ja?
Du musst mich an die Hand nehmen, Carsten. Habt ihr ein Intro oder sowas? Nee. Ihr macht einfach, du sagst einfach, es geht los und ich rede dann.
Es geht los.
Okay.
Wir haben kein Intro, wir haben keine Vorstellung.
Gut, alles
wir
klar.
Haben nichts einfach. Viele sind jetzt hier mit Realnamen drin, so weiter eben oder ähnliches. Das kann man gerne noch ändern, wenn man das möchte. Da gibt es oben diese drei Punkte, wenn man das möchte, kann da oben dann anstatt dem Vor- und Zunamen aber seinen Cachernamen eintragen. Wir haben das teilweise gemacht und so weiter. Eben, wer das auch tun kann, ist möglich eben. Ne? Gut, dann würde ich sagen, Falk, es geht los einfach. Du bist Veranstalter gewesen der 19. Geocaching-Meisterschaft in Cottbus vor 14 Tagen?
Oder genau, also ich war Mitveranstalter.
Mitveranstalter.
Wir sind, also die Geocaching-Meisterschaft, genauer erkläre ich nachher erstmal, vielleicht zur Einleitung erstmal. Wir haben in Suhl an der Meisterschaft im Jahr 2024 teilgenommen und haben dummerweise dann als Letzter oben auf dem Podest gestanden, als es dann hieß, als es um die Siegerehrung ging. Und damit war dann so ein bisschen klar, die nächste Meisterschaft geht in die Lausitz, beziehungsweise haben wir uns dann für Cottbus als Herz der Lausitz so ein bisschen entschieden. Und deswegen bin ich Teil eines Teams, nämlich des Teams der Mystery Masters Lausitz. Wir sind diejenigen, die eben an der Meisterschaft teilgenommen haben. Bei uns im Team, ich würde mal die GC-Nix noch kurz sagen, ist der Jay Orca, der hört auch zufällig mit hier. Der ist gerade der mit dem Auto unterwegs ist. Okay. Dann haben wir den Tom Diver CB dabei, dann haben wir die Avenal dabei und dann haben wir die Ferrell dabei. Und mich, ich bin jetzt hier unter Klarnamen zu sehen, mein Geocacher-Nickname ist halt Palk. Ja, wir haben gewonnen und deswegen mussten wir dieses Jahr ausrichten. Wir standen eben vor der Herausforderung, so ein Event hier zu organisieren. Wir sind seit 2018 bei der Meisterschaft dabei, deswegen hatten wir schon ein bisschen Vorwissen, um was da so auf uns zukommt oder was uns da erwartet und was eben dadurch, dass wir selber Teilnehmer waren, was wir eben als Teilnehmer für so eine Meisterschaft eben ja gerne hätten an so einem Wochenende. Und wir hatten einen riesengroßen Berg Aufgaben. Unser erster, wir glauben immer noch so im Nachhinein, recht kluger Schritt war es gewesen, dass wir den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, den Herrn Tobias Schick, ins Boot geholt haben. Wir haben dem einfach mal eine Anfrage gestellt, haben ein bisschen erklärt, um was es geht und haben ihn gefragt, ob er die Schirmherrschaft für das Ganze übernehmen würde. Der hat gesagt, ja, das macht er. Und damit haben wir uns dann, ich sage mal jetzt ein bisschen frech, wir haben uns einen schönen Briefbogen erarbeitet. Da haben wir dann draufgeschrieben, eben Geocaching-Meisterschaft und so weiter und so fort. Das Logo stand relativ schnell klar. Das ist dieses an Groundspeak erinnernde schreiende Männchen, aber in Form eines Postillons, also eines Postkutschers. Und wir konnten eben auf unserem Briefbogen eben immer draufschreiben, unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Tobias Schick, was uns, denke ich, was so nach außen die Punkte, an die wir ansprechen mussten, relativ viel Türen und Tore geöffnet hat, weil damit relativ schnell klar war, es ist was Seriöses und nicht halt Peter will einen Garagenflohmarkt organisieren oder sowas, sondern man hat eben gemerkt, da hängt schon ein bisschen was dahinter. Ja, und dann ging es im Prinzip los. Wir hatten eben als Rahmenbedingungen war uns klar, zum damaligen Zeitpunkt gingen wir noch von 18 Mannschaften aus, die hier antreten, zu jeweils 5 Menschen, plus Familie, Freunde, Hund, Katze, Maus, was halt noch dazukommt. Also wir rechneten so damit, dass wir eine Veranstaltung hier stemmen müssen mit um 250 bis 300 Menschen. Wir haben mit dem Vororganisationsteam aus Suhl recht guten Kontakt gehabt und haben, was ein bisschen zäh war, aber das hat dann alles noch so geklappt. Wir mussten ja dann die offizielle Webseite übernehmen. Wir haben da ein paar Tipps und Hinweise gekriegt, auf was man achten müsste bei so einer Veranstaltung. Und ja, dann ging es eigentlich schon so in die Planung rein, was wir machen wollen. Also uns war im Prinzip klar, wir müssen zwei Paar Schuhe hier zusammenzimmern. Wir brauchen eine Vorqualifikation, weil wenn man eben veröffentlicht, die Bewerber für die Meisterschaft, die sollen sich bitte jetzt mal vorstellen, oder wer da mitmachen möchte, soll sich jetzt melden. Wären es in der Regel mehr wie 18, die sagen, sie möchten da gerne daran teilnehmen. Deswegen ist es eigentlich seit einigen Jahren schon immer Tradition, eine Art Vorqualifikation zu machen. Also musste dieses Ding gestemmt werden und dann die eigentliche Meisterschaft, die dann eben stattgefunden hat, mit der entsprechenden Terminierung, also mit der entsprechenden Überlegung, wann man das Ding nur macht. So, vielleicht mal ein bisschen jetzt generell zu der Meisterschaft als solches. Die erste Geocaching-Meisterschaft hat 2004, ich gucke zu Mika, kriege ich ein Nicken? 2004 war es, nicht?
2004 Berlin, soweit ich weiß.
Ja, gut. Also die hat 2004 in Berlin stattgefunden und war damals wohl, glaube ich, 3 oder 4 Teams, die um die Wette Caches gesammelt haben. Ich gucke wieder Mika an, weil Mika ist da, glaube ich, auch ein Thema drin.
Oh ja, Mann. So, warte mal. Ich bin gerade auf eurer Seite, gc-meisterschaft.de, und da ist History. Und da versuche ich gerade nachzugucken, wann das war, die History. Und mal gucken. Die sprechen über die Pandemie. Na, 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 na. Ja, genau. Die erste GC-Meisterschaft fand 2004 in Berlin mit 4 Caches und 7 Teams statt. 2x Berlin, Wolfsburg, München und Brilon, kenne ich jetzt nicht, Dresden, Usedom. Das Konzept ist bis heute nahezu unverändert. Teams aus dem ganzen Bundesgebiet treten an, um verschiedene Caches in möglichst kurzer Zeit zu lösen. Ja.
Brilon wäre das, ist im Sauerland.
Ah, Brelon, das ist I-Bre, okay.
Also B-R-I-L, oder Entschuldigung, also wenn es B-R-I-L-O-N wäre, dann wäre das Brelon.
Ja, ja, es stimmt, das war Brelon.
Okay, Brelon, okay, gut.
Ja, damals war es, glaube ich, noch, wie will man es sagen, also es war, glaube ich, reines Geocaching. Ich glaube, es gab halt diese Caches und die Mannschaften haben diese Caches gesucht, das wurde irgendwie bepunktet und am Ende wurde irgendwie gesagt, so, du bist jetzt der neue deutsche Meister.
Man darf aber nicht dabei vergessen, dass damals Geocaching selber noch klein war. Mhm. Also ich habe kein 977, der damals die Schirmherrschaft übernommen hat, mit unterstützt. Ich war einer der, ich glaube, wir waren 4, 5 Leute im Orga-Team damals. Mhm. Also deswegen, Cachen an sich war damals noch Kindheit. Man weiß, wir feiern dieses Jahr 25 Jahre, dementsprechend war... Es gab mehr
Muggels. Genau. Steckte noch in den Kinderschuhen.
Und damals hieß es ja noch nicht GC-Meisterschaft, sondern Stadtmeisterschaft. Genau. Richtig. Also deswegen war der Zulauf und ich sag mal, die Medien an sich waren ja auch noch nicht, wie es heutzutage ist. Dementsprechend war noch nicht der Zulauf so. Also es war was ganz anderes.
Ja, dann hat sich's entwickelt. Es entwickelte sich immer weiter. Ich glaube, dann war es noch 2, 3, 4 Jahre in Berlin und dann ging es nach Wolfsburg. Irgendwie, und dann ging es eigentlich in die weite Welt, in die weite deutschsprachige Welt. Dann wanderte die Meisterschaft von Stadt oder von Region zu Region und fand halt ein ganzes paar Mal statt und wurde halt irgendwie, wuchs das, dieses Kind halt immer mehr. Und wie wir sie dann 2018 eben kennengelernt haben, gab es eben eine Vorqualifikation, die fand hier zu Hause, also jeder bei sich zu Hause in seinem Wohnzimmer mit seinem Team. Es gab halt online zu lösende Online-Aufgaben und aus diesen zu lösenden Online-Aufgaben wurden dann irgendwie 18 Teams bestimmt, die Teilnehmer dieser Meisterschaft dann gewesen sind oder wurden. Die trafen sich dann zu einem definierten Zeitpunkt in der Zielregion, in der Veranstaltungsregion und haben dann da von den Organisationsteams und den lokalen Cacher-Communities organisierte und durchgeführte Stationen bewältigt, die dann, ich glaube, man kann sagen, nicht mehr rein Geocaching-lastig waren, sondern die halt so ein breites Spektrum von Fähig- und Fertigkeiten abbildeten, die so zwischen Geschicklichkeit, Logik, Teambuilding, technischem Verständnis, Wissen und alles Mögliche, was so dabei war. Und es wurde ein relativ, relativ großes Ding.
Ja, genau. So kann man das sehen, so würde ich das auch unterschreiben mit auch. Denn ich war Helfer bei der 10. und bei der 12. Meisterschaft in Hildesheim eben. Und es waren anfangs vielleicht also nicht mehr so der Geocaching-Part, sondern mehr auch so ein Geschicklichkeits-Part, wie du gesagt hast, so weiter eben. Und ja, aber am Ende war meistens immer noch eine Dose noch vorhanden. Ne? Mhm. Also man kam wieder zu dem Dings, man musste irgendwie sich die Koordinaten vielleicht basteln, natürlich für irgendeine Station eben und so weiter eben. Ne?
Genau. Dann ging das eben so in die Jahre, dann kam plötzlich, beziehungsweise wurde dann der aktuelle deutsche Meister, war dann ein Team aus Karlsruhe, die wollten veranstalten, dann kam das große böse C und hat im Prinzip alles erstmal auf Null gesetzt und nachdem das sich halbwegs wieder normalisiert hatte und es wieder so in die Gänge gehen hätte können, hieß es dann aus Karlsruhe, dass man sich als Team nicht mehr gut miteinander verstehen würde und man würde jetzt die Meisterschaft quasi nicht mehr ausrichten können. Woraufhin, ich glaube, der Werdegang war, glaube ich, der Saarfuchs hat einen Blogartikel geschrieben und hatte gefragt oder irgendwie so in die Öffentlichkeit mal rausposaunt. Und der Kai 1977,
genau.
70, ja. 77, 77, ne?
1977.
Kein
genau. Nee.
977.
977.
977, Entschuldigung, gut, okay, wir wollen nicht irgendwie...
Kai 977, okay. Also aus der... Der Organisator aus Berlin, der Organisator der ersten Städtemeisterschaft damals, der hat eben gesagt, er würde das Kind mal gerne weiterleben lassen und hat es dann nach Berlin geholt und die fand dann im Grunewald statt. Hieß, glaube ich, Back to the Roots damals, war eben eine Meisterschaft, 18 Teams und wir haben uns den ganzen Tag sinnvoll im Grunewald beschäftigt. In Berlin hatte dann die Mannschaft eben aus Suhl beziehungsweise aus Thüringen, ich glaube, die kommen gar nicht aus Suhl, einer von denen war aus Suhl. Die hatten eben da gewonnen, dann gingen sie nach Suhl und jetzt gehen die ganze Schose halt nach Cottbus. Wir standen eben vor der Herausforderung, so eine Online-Qualifikation eben auf die Beine zu stellen, haben uns dabei für eine Software namens Moodle entschieden. Das ist eine Software, die wird in relativ vielen Schulen wohl eingesetzt. Da können Lehrer oder Lehrende können die einsetzen und können da digital Aufgaben erstellen, ins Internet pusten und die Schüler können die ausfüllen, auswerten und das kann irgendwie auch ausgewertet werden. Und dieses System wurde uns von Suhl schon empfohlen und wir hatten es uns angeguckt und haben das dann auch für uns entschieden, dass das was Gutes für uns wäre. Und haben uns dann damit fit gemacht und haben da was aufgebaut. Und ja, die Quali haben wir dann, ich glaube, im Februar, irgendwie Anfang Februar durchgezogen. Wir hatten zu dem
Tag, ne? 14.02. war das, oder?
Kann sein. Also kann Mitte, 4. Februar gewesen sein.
Ich glaube, 14. Februar war die Quali.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Und wir hatten zu dem Zeitpunkt 34 Teams, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Also 34 Teams haben gesagt, wir möchten da gerne mitmachen. Nur ist es bei der Quali immer so, wir können ja nicht kontrollieren, wer wie mitspielt. Also wenn jetzt 5 Menschen aus dem Sauerland und sagen, wir sitzen in diesem Wohnzimmer und machen die Aufgaben, dann müssen wir das erstmal hinnehmen. Ob dann wirklich 5 Menschen da sitzen oder 20 oder nur 3, können wir ja nicht kontrollieren. Also das ist ein bisschen unmöglich. Deswegen war uns relativ schnell klar, wir wollen halt eine Qualifikation. Also wer auch immer da weiterkommt, soll sich auch qualifizieren. Und zwar wollten wir ein Aufgabenspektrum haben, was klar und deutlich eben auch einer Qualifikation entspricht und eben nicht würfeln ist, sodass man am Ende des Tages auch alle Mannschaften hätte nehmen können, einen Würfel werfen und dann so jetzt 18 Mal gewürfelt, die 18 kommt weiter. Meine persönliche Wahrnehmung war die, dass wir von Anfang an auch relativ offen und gleich kommuniziert haben, diese Qualifikation wird eine Qualifikation. Sie wird ein gewisses Niveau haben. Ihr werdet nicht alle Aufgaben schaffen können. Versucht euch einfach so gut wie geht und dann gucken wir mal. Viele Teilnehmerteams fanden das nicht so gut. Wir haben danach ganz schön Prügel dafür kassiert, das war wohl, waren wohl ein paar knackige Sachen dabei. Wir hatten halt immer diesen Zeitdruck. Wir haben wirklich sehr, sehr enge Zeitfenster gesetzt, um auch zu verhindern, dass sich Teams miteinander absprechen und alles so krempel. Also das hatte schon so alles, irgendwas aus unserer Sicht konnten wir das, glaube ich, können wir es immer noch gut vertreten. So, und am Ende des Tages war es dann eben so, dass wir eben 18 Mannschaften hatten, die auf der Liste oben standen. Und dann hatten wir noch die Blitzidee, dass wir, weil es ja die 19. Meisterschaft ist, Und es gibt immer im Vorfeld von den Meisterschaften gibt es immer so ein bisschen Gerede, ob man das wirklich über so eine Qualifikation machen sollte oder vielleicht doch eher über eine Auslosung das Ganze. Und um dem mal ein bisschen gerecht zu werden, haben wir dann gesagt, naja, 19. Meisterschaft, wir verlosen im Prinzip eine Wildcard an ein 19. Team, was teilnehmen darf. Wir haben dann ein Glücksrad gehabt, das hat sich auch zufälligerweise ganz gut ergeben mit den Kästchen. Die Anzahl passte gleich, wir konnten für jedes Team quasi ein Kästchen und haben dann aus den Teams, die ab dem 19. Platz bei der Quali dabei war, haben wir das Glücksrad gedreht und dann hatten sich das Team, das geht in die Hose, glaube ich, hießen die. Die haben dann die Wildcard gewonnen. Viele nennen es immer Lucky Loser. Ich finde Lucky Loser so eine blöde Bezeichnung. Also Loser ist so doof. Also ich finde Wildcard finde ich viel schöner. Also das ist so.
Hat einen anderen Ausdruck auf jeden Fall.
Ja, also, naja, wir waren auf jeden Fall dann am 14. Februar am Abend stand fest, 19 Teams werden uns am 14.06. in Cottbus die Ehre geben und werden hier um den Meisterschaftstitel ringen. Jetzt würde ich erstmal an Carsten, du hattest gesagt, du hattest Fragen oder du hattest schon Fragen bekommen im Vorfeld.
Ich habe keine Fragen. Wenn Fragen gestellt werden sollten, sollten sie in den Chat geschrieben werden, aber sonst, ich habe zur Not aber auch eigene Fragen.
Ach so, willst du mal eine eigene Frage stellen?
Ja, ich probiere mal mein Glück mal.
Nicht also, vom Monolog wegkommen.
Nicht vom Monolog mal ja, wegkommen, ja. Genau. Also denn die 19 Teilnehmer waren dann ausgesucht eben. Ihr wusstet 19 mal 5 kommen plus Schlachtbummler und so weiter dazu natürlich eben noch. 19 ist ja eine krumme Zahl, das heißt, ihr wusstet auch, dass ihr mit neun Wertungscaches nicht durchkommt. Ihr habt dann 11, glaube ich, dann vorbereitet, glaube ich, ne?
Ich muss ehrlich gesagt mal, wir haben jetzt den Artikel vom Saarfuchs gelesen, den Nachbericht. Und der schrieb da rein, dass ja üblicherweise mal 9 Caches bei jeder Meisterschaft sind. Wir haben 11 draus gemacht und wir guckten uns alle so ein bisschen überrascht an. Ach, es gab eine Vorgabe von 9, das haben wir gar nicht im Schirm gehabt.
Okay, also es hieß immer, es sind 18 Teams, ne? Und 9 spielen immer jeweils einen Cache und die anderen sind sozusagen auf dem Weg zu dem Cache eben. Weil wenn die manchmal so in Reihenfolge gelegt worden sind durch den Stadt oder durch die Natur eben, war immer ein Team und waren immer das andere Team unterwegs gewesen. So war also bis jetzt immer der Stand der Dinge, den ich kannte.
Also uns war relativ schnell klar, wir wollen mit der Meisterschaft. Ich hole noch mal kurz aus. Als es in Suhl soweit war und es hieß, juhu, die neuen deutschen Meister sind nicht wir, sondern die anderen und die müssen es dann ausrichten, dann setzt sich auch so langsam durch, dass eben die Lausitz bzw. Cottbus der Austragungsort sein könnte oder ist. Und was mich ein bisschen persönlich betroffen schockiert, es hat mich betroffen gemacht, dass ich eben von einzelnen Teilnehmern in Suhl eben Aussagen am Rande mitgekriegt habe, oh Gott, die Lausitz, wo ist denn das? Das ist ja im tiefsten Sachsen, Cottbus ist in Polen, AfD und also so ein Scheiß halt, irgendwie sowas. Also nichts Positives. Und deswegen war für mich persönlich und ich glaube auch für die Teilnehmer unseres Orga-Teams war eigentlich klar, dass wir diese Meisterschaft auch nicht nur nutzen wollen, um Geocaching, also um mal 95 Menschen ein schönes Geocaching-Wochenende zu bereiten, sondern wir waren eigentlich uns relativ schnell klar, wir wollen unsere Region einfach mal zeigen, weil ja, es gibt hier doofe Sachen, aber hier gibt es auch ganz, ganz viel Gutes, was leider in der überregionalen Presse etc. leider sehr, sehr selten durchkommt oder man selten hört. Und uns war es ein großes Interesse, dieses halt mal zu zeigen. Und als wir eben gesagt haben, wir wollen in Cottbus die Meisterschaft machen, Cottbus ist eine wunderbare Stadt, die hat Geschichte, die hat Kultur, hier gibt es so viele tolle Sachen. Und das wollten wir eben wirklich mal zum Vorschein bringen und deswegen auch, also organisatorisch als auch eben mit diesem Hintergrund war für uns relativ schnell klar, diese Meisterschaft muss im Zentrum von Cottbus stattfinden. Wir wollten eben nicht, dass die Leute irgendwie zwischen den Stationen irgendwo fahren müssen oder weite Wege zurücklegen und so weiter. Und deswegen war relativ schnell klar, wir müssen in die Innenstadt von Cottbus und müssen da irgendwie rein und müssen das eben hier machen. Dann haben wir relativ intensiv und ich glaube sogar über mehrere Monate Ideen gesammelt, wo man denn hier Stationen anbieten könnte in der Innenstadt. Wir sind vom Team her, wir haben alle in Knotenpunkt in Cottbus. Also ich würde jetzt mal sagen, der Tom Daiwa lebt in Cottbus, ich wohne in Cottbus. Die Ferell hat hier lange studiert in Cottbus, ist jetzt in Berlin gelandet. Die Avenal lebt in Senftenberg, das ist gleich nebenan die Stadt. Und der Jörg, der ist in Cottbus geboren und den hat es jetzt nach Paderborn verschlagen. Und dann war für uns eben klar, wir müssen irgendwas machen hier, um die Stadt zu zeigen. Wir haben lange gebrainstormt, hatten dann die Ideen, wo wir hingehen mit den Stationen, haben uns, ich glaube, Ende September haben wir uns getroffen und haben eine große Stadtrunde sind wir gelaufen und haben uns die Stationen nochmal alle angeguckt, wo wir denken, wo wir hingehen wollten. Wir hatten im Vorfeld Kontakt aufgenommen, haben die Einrichtung angeschrieben, wo wir hin wollten und haben Termine gemacht für den Tag, haben vor Ort Termine gemacht, haben den Leuten erklärt, was wir wollen. Immer im Hintergrund, wir haben den Schirmherrscher, ist der Oberbürgermeister, ja, wir sind ganz, ganz toll und wichtig. Und das hat uns viele Türen geöffnet und wir konnten wirklich Locations kriegen, die man, ich sag mal, als Normalsterblicher mit, ich will mal meine private Barbecue-Quartier machen, dann nicht so einfach rankommt, reinkommt, hinkommt.
Okay. Hat er da was gesehen, wenn ich kurz einhaken darf, hat er das kurz gesehen mit irgendeinem Turm oder irgendwelchen Gebäude?
Genau.
Oder was? Das war wohl irgendeines dieser Gebäude, was wahrscheinlich nur einmal genutzt wurde.
Genau, oder? Genau. Eines der ältesten, also Cottbus, alte Stadt, hat eine Stadtmauer, eines der ältesten Gebäude von Cottbus, also nicht der ältesten Nicht-Wohngebäude von Cottbus ist der Münzturm. Um diesen Münzturm ragen sich zahlreiche Legenden und Geschichten. Irgendwie heißt das Ding schon immer Münzturm. Ob der jemals was mit Münz zu tun hatte, weiß keiner so richtig, ob da jemals Münzen drin geprägt wurden oder nicht. Aber dieses Ding heißt Münzturm. Der wird von der Stadt durchgeschleift. Seit 100 Jahren ist dieses Ding zwar existent, wird ab und zu mal, wird mal das Dach repariert, weil es halt kaputt ist, aber ansonsten fasst diesen Turm keiner an. Da gibt es überhaupt keine Idee, was man mit diesem Ding machen könnte. Und wir haben mit der Stadt, weil wir eben uns schon orientiert haben, wir wollten mit den Aufgaben immer Geocaching-Bezug haben. Also wir wollten irgendwelche Aufgaben haben, die auch mit Geocaching eben zu tun haben. Und da war natürlich dieser Münzturm und Geocoins war natürlich wie Arsch auf Eimer. Das hat einfach gepasst. Und das hat für viel Furore in der Stadt gesorgt. Also im Nachhinein haben wir dann mitgekriegt, diese Idee, den Münzturm zu benutzen oder an uns. Also ich habe für den Münzturm für das Wochenende eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben müssen. Diese Nutzungsvereinbarung war 6 oder 7 Seiten lang. Ich musste einen Feuerlöscher da reinstellen. Ich durfte keine keiner der Anwesenden durfte eine Treppe betreten. Es durfte nicht da drin übernachtet werden. Also die haben da wirklich alles Mögliche uns da auferlegt. Und dann habe ich eben noch mitgekriegt, dass die im Vorfeld von der Kommune, von der Stadtverwaltung, die hatten wohl 3 oder 4 interne Treffen in diesem Münzturm und haben diesen Münzturm sich von oben bis unten angeguckt, weil irgendwelche Abteilungen gesagt haben, da geht gar nichts, da kann man gar nicht rein. Und andere Abteilungen haben gesagt, doch klar, hier, das ist was Schönes, so Außenwirkung, da muss jemand rein und hin und her. Und im Endeffekt konnten wir noch so einen Münzsammlerverein, die Münzfreunde Cottbus e.V., die konnten wir noch hinzugewinnen. Die haben auch gesagt, wir machen gerne mit. Und ja, das hat wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen mit das Zünglein auf der Waage. Und so haben wir halt diese Location als Station gekriegt. Wir haben am Freitag den Schlüssel abgeholt. Im Mietvertrag stand drin, der Nutzer erhält einen sehr alten, nee, einen, der erhält den einzigen, Klammer auf, sehr alten, Klammer zu, Schlüssel für den Münzturm. Und dann habe ich auch so ein altes Ding in die Hand gedrückt gekriegt und den musste ich Montag gleich wieder abgeben. Also der ist, das hat so ein bisschen, war interessant. Ich hab wieder Lebenserfahrung dazu gewonnen durch diese Aktion.
Ja. Das hört sich interessant an. Also dieser eine Schlüssel, es gab wohl auch nur den einen.
Ne? Es gibt also nur noch diesen einen, ja.
Ja, also wenn er weg ist, dann ist er weg und dann
gibt es ein Problem. Das ist richtig. Ne? Ja gut, dann irgendein Schlüsseldienst wird es ja noch geben, der die scheiß Tür aufkriegt, aber dieser Schlüssel ist der Stadt sehr wichtig. Ja, also wir haben im September, haben wir diese ganzen Stationen, sind wir abgelaufen, haben dann im Prinzip schon mal den relativ einen Rundkurs, also uns war klar, wir brauchen einen Rundkurs, wir wollten, das war zum Beispiel was uns im Grunewald so ein bisschen gestört hatte, da gab es ja auch die Station über den gesamten Grunewald verteilt und es war so ein Zickzack, also man ist ein bisschen immer von einer Station zur anderen gelaufen und teilweise irgendwie gab es sogar ein Team, die mussten immer quer durch den Grunewald von der einen Station zur anderen und nachdem sie erledigt haben, wieder leicht zurück und das war so ein bisschen, ich glaube, die haben 25 Kilometer oder noch mehr an diesem Tag zurückgelegt, das fanden die halt irgendwie doof. Nachvollziehbar so für uns. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben diese Wege minimieren. Wir wollen so einen Rundkurs haben. Und dann haben wir eben diese 11 Stationen nachher gehabt, haben so einen Rundkurs und die Stationen sind von, die Teams sind von Station zu Station gegangen. Und das hat sich eben mit der, also ich könnte uns ja jetzt auf die Schulter klopfen, das war total gut durchgeplant und das war so kalkuliert und wirklich alles abgemessen auf die Minute, dass das alles passt. Es hat sich sehr, sehr gut ergeben. Und ich glaube, die teilnehmenden Teams haben die Möglichkeit auch sehr gut genutzt, eben mal den Weg, der vielleicht nicht ganz so, die viele Zeit zwischen einer Station und den Weg, der vielleicht nicht ganz so weit war, eben auch sinnvoll genutzt, indem sie sich ein Eis gegönnt haben oder sich ein bisschen was von Cottbus angeguckt haben. Also dafür gab es, glaube ich, auch nachher relativ viel Lob.
Also ein schöner Nebeneffekt sozusagen.
Genau.
Mika setzt gerade auch das Dingszeichen noch, ne?
Das muss ich sagen. Also dieser Rundkurs war, ich bin ja nicht einer, der gerne läuft, aber das war schön. Das war also kurzer ja. Wege und an idyllischen Stationen teilweise, so am See oder hier an dieser Spree oder ja. Und dann eben in diesen schönen historischen Gebäuden. Also ihr habt da wirklich was Tolles, tolle Wegführung ausgesucht.
Ich würde zu den Stationen nachher nochmal kurz was sagen, wenn das okay wäre. Ja, also das würde ich gerne. Also im Grunde, wir haben halt diese 11 Stationen, 9 davon waren mit Personal, also mit Stationshelfern besetzt und 2 davon waren Digitalstationen, sage ich jetzt mal. Das war einmal ein Labcache, den wir integriert haben und einmal über den GC-Planer, den ich übrigens an dieser Stelle loben will. Kauft den GC-Planer oder unterstützt ihn oder sowas. Macht irgendwas mit dem. Der GC-Planer ist toll. Ja, der Rundkurs stand fest. Die Qualifikation war gelaufen. Wir wussten, wer kam. Ja, dann haben wir auf dem Weg dahin, haben wir eben die Situation gehabt, dass wir irgendwie eine Rechtsform brauchten. Also wir brauchten ja irgendwas, um nach außen zu treten. Wir hatten auch eine Anfrage, oder wir hatten eben uns schon umgehört und hatten eben 2, 3 Institutionen gefunden, die gesagt haben, die würden gerne uns sponsern bei der ganzen Geschichte. Aber Sponsoring ist halt immer schwierig, wenn du eben als Privatperson da auftrittst und sagst, hi, ich bin der Palk, ich hätte gerne mal von dir 600 Liter Wasser. Dann sagen die, nee, das geht nicht. Deswegen braucht man auch eine Rechtsform. Und jetzt Vereinsgründung nur für die Geschichte war nicht so ein Ding. Und dann hat es sich zufällig ergeben, dass wir haben ja in Cottbus einen Sportverein, der heißt Eisenbahnersportverein Lok RAW e.V. Lok RAW Cottbus e.V. Das ist ja ein alter Eisenbahnersportverein. Die haben ganz viele verschiedene Sportarten unter sich gebündelt. Ich glaube, das Hauptaugenmerk liegt auf dem Kanu. Und da geht es runter über, was machen sie noch? Also hier Fitness, so Fitnesszeug. Die haben Schach dabei, irgendwie eine Posaune oder Schalmei oder sowas. Musik haben sie auch noch dabei. Also die sind extrem breit aufgestellt. Und Wandern haben sie dabei. Und wir wollten gerne bei diesem Verein mitmachen. Daraufhin kam dann die Idee auf, dass wir in diesem Verein eine Unterabteilung gründen, Geocaching. Das wäre relativ komplikationsfrei möglich, wenn es denn, der Verein hat bisher seine Sportdinge in Berlin angemeldet, wenn in Berlin Geocaching eine anerkannte Sportart wäre. Ich kürze ab, ist es nicht. Dann haben wir angefragt in Brandenburg. Auch Brandenburg war sich durchaus bewusst, dass es sowas wie Geocaching gibt, aber als Sportart ist es nicht anerkannt. Damit war es nicht möglich, eben eine Unterabteilung Geocaching zu gründen. Dann wurde bei den Wanderern angefragt, ob wir damit reinschlüpfen können, weil Geocaching ist ja sowas wie Wandern mit Ziel. Aber die Wanderer sind so ein bisschen eigener Menschenschlag. Die wollten nicht so viel mit uns zu tun haben. Das hat die nicht so interessiert mit dem Geocaching. Also sind wir letztendlich bei der Familiensportgruppe gelandet. Die Familiensportgruppe, da passen wir rein. Ist ja ein Breitensport. Wir bieten ja ein breites Querschnitt der Gesellschaft ab. Also haben wir uns damit angemietzelt. Wir haben im November ein Treffen gemacht mit den lokalen Geocachern und haben da unsere Station vorgestellt und haben noch was anderes, komme ich gleich zu. Und bei diesem Treffen haben wir eben unser Projekt mal vorgestellt und haben darum gebeten, ob sich jemand vorstellen könnte, mit in diesen Verein einzusteigen, dass wir im Prinzip in dem Verein eben eine Stimme bekommen und dass wir unter den Schutz dieses Vereins uns sammeln können, und es ist uns gelungen. Das hatte den positiven Nebeneffekt, dass dieser Eisenbahnersportverein, das Vereinsgelände wird in Cottbuser Kreisen liebevoll das Bootshaus genannt. Ich weiß gar nicht, wie alt das Ding ist, aber das ist ein relativ großes Gebäude, wo ein Saal drin ist, wo eine Küche drin ist, wo eben so ein Gymnastikraum, ein Haufen Sanitäreinrichtungen dran sind. Und auf dem ringsrum um dieses Bootshaus ist relativ viel Freifläche, und ein großer Teil dieser Freifläche kann genutzt werden für Wohnmobile und Zelte. Und das hat natürlich wie Arsch auf Eimer gepasst. Wir hatten zwar aus Suhl die Rückmeldung gekriegt, dass das kaum Anfragen gewesen wären von Wohnmobilleuten, die da irgendwie hinkommen wollen oder sowas. Auch mit Geocoins stand Suhl irgendwie auf dem Kriegsfuß, gesagt, nö, will ja keiner. Wir haben dann einen anderen Weg eingeschlagen und haben relativ schnell kommuniziert an die Leute, wer möchte. Wir hätten halt, ich glaube, 12 oder 14 oder 18 Wohnmobilstellplätze hätten wir hier direkt auf dem Eventgelände zur Verfügung. Wer will, soll sagen, und dann organisieren wir das. Und ich glaube, nach einer Woche oder nach zwei waren die alle weg. Dann haben wir in Cottbus noch die Situation, dass wir noch zwei weitere öffentliche Stellplätze für Wohnmobile haben. Die konnten wir dann bei der Stadt noch, also wir haben dann mit der Stadt im Prinzip schon mal vorgesprochen, wenn da jemand kommt, der sagt Geocaching-Meisterschaft, dann bitte einfach mal im Hintergrund behalten, die gehören zu uns, die brauchen irgendwie Plätze. Und das scheint insgesamt recht gut vonstatten gegangen zu sein. Also ich glaube, ein Großteil der Cacher, der Teilnehmer dieses Jahr ist mit Wohnmobilen angereist und ansonsten haben sich die Leute eben alle selber um eine Unterkunft gekümmert. Also sind in Pensionen oder Hotels oder was auch immer in Cottbus untergekommen. Ja, das lief halt ganz gut.
Das ist ja schon mal ein positiver Effekt, wenn man so ein Haus hat schon mal, wo alles Mögliche drin ist, ne? Also wo man auch Platz hat, wo man die sanitären Anlagen hat und so weiter, dass man nicht auf die Dixis oder ähnliches und was zur Verfügung stellen muss. Das ist ja schon mal die halbe Miete schon mal, ne?
Genau.
Das kann dann auch so ein Headquarter werden, auch für die Veranstaltung.
Genau. So haben wir es eben dann auch genutzt, dass wir eben da wirklich das zum Headquarter gemacht haben. Wir haben dann eben noch ein großes Zelt dazu mieten müssen, weil das, was eben vorhanden war, war zu klein. Wir haben dann eben da auch diesen Festzeltbetrieb oder die Abendveranstaltung dann eben damit vernünftig durchführen können, da vor Ort.
Kurzer Einwurf. Bevor wir auf das Bootshaus gekommen sind, haben wir ja letzten Sommer schon ein sehr intensives Brainstorming betrieben, wie so eine Veranstaltung überhaupt ablaufen kann. Du brauchst ja für den Freitag irgendeinen Eventplatz, du brauchst für den Samstag irgendeinen Eventplatz, da müssen so und so viele Leute hinpassen und so weiter. Und da waren ja auch andere Dinge im Gespräch. Ne, wir wollten erst beim Flughafen irgendwie auf so einen Sportplatz, wo Dani einen Kontakt zu hatte, das Bootshaus gab's, die Spreewehrmühle gab's, also gab ja verschiedene Lokalitäten, Option, wo man überlegt hatte einzukehren und letztendlich diese Vereinssache, was Paul gerade erzählt hat, das war eben so ein Ding, wo man sagen konnte, ja, wenn wir jetzt schon den Verein mit hinter uns haben, dann können wir das Gelände natürlich auch direkt super mit nutzen.
Hört sich gut an und war bestimmt auch die richtige Entscheidung, hoffe ich mal.
Ich denke ja. Also ich kann schon mal spoilern. Also aus unserer Organisationssicht ist das, was in unseren Händen lag bei der Meisterschaft, lief alles gut. Also wir haben kleinere Sachen gehabt, bei denen wir tagesaktuell nachbessern mussten, aber im Großen und Ganzen ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorher gedacht, wie wir das vorher geplant hatten. Also wir können uns da echt nicht beschweren. Selbst das Wetter hat super gepasst. Also es war ja Samstag schon relativ warm, am Sonntag kam dann irgendwie 31, 32 Grad oder sowas. Das wäre, glaube ich, ätzender gewesen. Ja, ich hatte gerade gesagt, wir haben uns im November mit den freiwilligen Helfern vor Ort getroffen. Das war von Anfang an so ein Thema für mich. Ich saß immer kritisch hier in der Meisterschaftsveranstaltung in Cottbus, weil ich denke, wir haben eine sehr aktive, kreative Cacher-Szene hier in Cottbus, aber ich hatte immer so das vom Bauchgefühl her, dass es halt zu wenige sind, um halt diesen Stationsbetrieb abzudeckeln, abzubilden. Ich wurde eines Besseren belehrt. Also wir haben wirklich, ich glaube, Stand zum letzten Tag haben wir 56 Helfer, einen Stationshelfer gehabt. Wir hatten eben 9 Stationen, die mit Menschen besetzt waren und 2 Stationen im Digital. Von den 9 Stationen, die besetzt waren, waren wie gesagt 56 Helfer insgesamt unterwegs, die da eben den Tag über für die Station betreut haben. Unsere Herangehensweise war von Anfang an auch die, dass wir als Orga uns zwar hauptverantwortlich gesehen haben, auch was darum ging, die Stationen zu organisieren, also den Standort der Stationen zu organisieren, aber was an den Stationen konkret stattfinden sollte, das wollten wir gerne in die Hände der lokalen Cacher geben. Also wir haben im Prinzip die Orte zur Verfügung gestellt, haben natürlich schon mal Ideen gehabt oder haben schon mal so Impulse gesetzt, aber die lokalen Cacher haben eben gesagt, an der Station könnte ich mir das und das vorstellen. Und man hat sich eben auch selber gefunden und gesagt, so, wir machen das so, wir teilen uns so ein, ich bin den ganzen Tag da, du bist halt von früh bis Mittag und du danach. Das lief total gut. Das haben die lokalen Cacher einem sehr, sehr gut gemacht. Und,
also du bist eben nur kurzzeitig weg gewesen.
Entschuldigung, Standbild. Oh Gott.
Die anderen leben auch noch. Hallo? Gerodin. Nein,
lebt auch noch. Stefanie lebt jetzt auch, okay.
Welche Aufnahme nimmt er denn? Nee. Nimmt er die Aufnahme hier oder nimmt er die Aufnahme bei sich?
Dann nimmt die Aufnahme bei sich.
Ach, ich soll weiter aufnehmen, ne? Also jetzt bin ich wieder da, glaube ich.
Ja, du bist wieder da. Aber hast du es wieder zurückgeschafft.
Gut, wo bin ich denn ausgestiegen? Entschuldigung.
dass es lokal verteilt werden sollte.
Genau, also die Stationen, die wurden eben verteilt an die lokalen Cacher und die haben das sehr gut gemanagt, das Ganze. Das war natürlich ein Prozess. Also wir haben wirklich dann eben vom November bis auf den letzten Tag eben die Stationsverantwortlichen. Wir hatten für jede Station mal so einen Stationsverantwortlichen oder zwei und dann eben die Helfer, die dazu waren. Da haben wir so ein bisschen Hut von Harry Potter gespielt. Wir haben dann eben, wenn die Leute eben gesagt haben, ich würde hier gerne mithelfen wollen, dann haben wir eben geguckt, an welche Station, wo hast du denn Interesse, wo siehst du dich am meisten und haben eben so ein bisschen empfohlen und haben den Leute entsprechend zugeordnet. Und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert. Und also für mich persönlich war auch so eine Erfahrung, wir hatten zwei Stationen dabei, wo wir relativ wenig im Vorfeld wussten, was die Hauptorgas da eigentlich so konkret machen wollen. Aber im Nachhinein haben wir damit gekriegt, alles gut war. Also die Teilnehmer haben sich gefreut, das hat irgendwie gelaufen. Also ein Team hat am Freitagabend um 19.30 Uhr beim Briefing für die Station mitgemacht, haben ihren Beutel gekriegt mit dem Plakat, mit der Fahne hier, das ist dieses Ding da, mit so einer Fahne da hinten für die Auszeichnung der Station und so weiter und so fort. Die sind dann zu ihrer Station gefahren, haben die aufgebaut und haben dann am Sonnabend früh um 8 Uhr am Start klar gestanden und konnten halt durchführen. Also meinen größten Respekt dafür. Das ist ganz gut gelaufen.
Ja, also Auswahl der Stationshelfer, alles gut gelaufen so weiter eben. Gut. Okay. Dann Meisterschaft startet dann mit einem Briefing morgens oder was? Oder willst du etwas zum Freitagabend erst noch was sagen?
Naja, im Prinzip ist es ja so organisiert, dass am Freitag spätestens Freitag die Teams anreisen. Es gab einige Teams, die schon im Vorfeld angereist sind und schon im Vorfeld die Stadt erkundet haben. Aber ich glaube, ein Großteil ist am Freitag angereist. Wir haben dann eben so geplant, dass wir Freitagabend ein Event machen als Vorevent. Da soll es dann die Briefings geben. Wir hatten zwei Termine festgelegt, wo wir jeweils die TeamkapitänInnen nehmen und mit denen an der Seite nochmal besprechen, um was es am nächsten Tag gehen wird. Und wir haben noch zwischendurch ein Stationsbriefing, wo wir den Stationshelfer jeweils mindestens einen dabei hatten, um mit dem nochmal ein bisschen was zu kommunizieren, was noch zu besprechen ist. Und dann sollte eben, ja, dann war der Abend im Prinzip der Freitagabend offen. Und am Samstag findet dann von früh um 8 den ganzen Tag die Meisterschaft statt. Und um 17.30 Uhr ist dann fürs letzte Team an der Anglerstation ist dann im Prinzip der Start. Und wenn die fertig sind, können dann ab 18 Uhr können die Teams sich dann wieder bei uns im Bootshaus, also an unserem HQ für das Wochenende, können sie wieder eintreffen. Und wir starten eben das nächste Event, wir starten das große Verkündungsevent oder die Feier, die neue Meisterschaftsfeier. Die findet eben dann statt. Und die Verkündung.
Das hat auch so zeitlich gepasst auch.
Das hat alles soweit zeitlich gepasst.
Okay, gut.
Ich glaube, wenn man im Vorfeld mit den Stationen, also wir haben im Vorfeld mit den Stationen relativ klar kommuniziert, wie das Bepunktungssystem aussehen soll. Die Stationen lagen bei den Stationshelfern, aber wir haben eben so geguckt, wenn es halt, das gab kaum so, ich sag mal so, eine On-Off-Bepunktung. Also es gab kaum eine Station, wo man entweder was geschafft hat oder nichts geschafft hat. Es gab immer irgendwie Teilaufgaben mittendrin, beziehungsweise Teilzeiten, sodass man, auch wenn mal ein Team oder wenn zwei Teams an einer Station eben nicht das Ziel erreichen, man trotzdem die unterschiedliche Wertung hinkriegt, weil die irgendwie im Prozess des Nicht-Erreichens unterschiedliche Zeiten haben, sodass man das unterschiedlich werten kann. Und wir haben die Stationshelfer gebeten, uns mittags, also die Stationsteams haben alle also für ihre Station einheitliches Blatt bekommen, wo sie die Ergebnisse reingeschrieben haben. Und wir haben am Mittag schon mal von jeder Station ein Foto bekommen, wie der Stand aktuell ist. Und wir haben abends ein Dings gekriegt. Und dann muss man es ja einfach sagen, dann ist es ja eigentlich nur noch doofes Excel. Also man muss im Prinzip diese Zahlen von diesen Zetteln in die Excel-Tabelle eintippen und sortiert sich die Excel-Tabelle durch. Und dann sagt die Excel-Tabelle, ja, der ist es oder der ist es nicht. Das wird dann zusammengerechnet. Was natürlich noch kommt, ist natürlich die Urkundengestaltung. Das heißt, wir wollten einfach, um auch unsere Wertschätzung für die Teilnehmer zu zeigen, die sich ja den ganzen Tag da wirklich durchgekämpft haben, durchgebissen haben, wollten wir eben schon jedem, dass dann jeder noch eine Teilnehmerurkunde bekommt. Die mussten natürlich noch gezeichnet werden. Da haben wir, ich sag mal, jetzt auch ein bisschen getrickst im Vorfeld. Wir wollten die schon wertig gestalten, dass halt irgendwie ein Amtsmensch von der Stadt Cottbus das Ganze unterschreibt. Deswegen wurden die im Vorfeld gedruckt und schon unterschrieben, blanko. Und wir haben für die Teams blanko. Und wir haben an dem Abend dann nur noch in Anführungsstriche, wir haben dann nur noch die Bepunktung und den Platz reinschreiben müssen. frisst auch Zeit, wenn man 95 Mal irgendwie eine Punktzahl und einen Platz schreiben muss. Aber das Punkt der Mika holt sie gerade. Sehr gut. Und dann unser geplantes.
Kommt, ja, das ist im Hintergrund wieder Mika das Problem wieder, ne?
Also unser Zeitplan sah ja vor, um 18 Uhr beginnt das Endevent.
Ja.
So sah die Urkunde aus.
Okay. Und wir hatten so angepeilt, so gegen 20 Uhr mit dem Programm zu starten und eben dann die Verkündung zu machen. Dummerweise kam noch so ein kleiner Pokaldiebstahl dazu. Es ist wohl so eine liebgewonnene Tradition bei GC-Meisterschaften, dass dieser Pokal vom Team Hildesheim, ist eigentlich schon da, nee, nicht? Vom Team Hildesheim gemobbt. Okay. Vom Team Hildesheim gemobst wird und dann irgendwie an dem Arm wiedergegeben, das, naja.
Wie eine Brautentführung scheinbar sowas
in der Richtung. So eine Art dummerweise. Ich habe dann den A-Tower von Team Hildesheim zur Seite genommen und habe mal gefragt, wir richten ja zum ersten Mal aus, du musst mir jetzt mal erklären, wie das nur läuft mit der Pokalrückgabe, was müssen wir tun, dass er uns den zurückgibt. Und der guckte mich mit großen Augen an und sagte, du, wir haben den gar nicht. War ein bisschen blöd, aber glücklicherweise hat sich dann der Dieb, der Entführer gemeldet. Und wir konnten den Pokal zurücktauschen. Und als der Pokal wieder da war, konnten wir dann wirklich unser Programm starten. Wir haben eine Rede von dem Herrn Bergner gehabt. Das ist jemand von der Rathausspitze mit. Das ist der Dezernent ist Dezernent für ganz viel Soziales, Gesundheit, Sport, Sicherheit. Der hat ganz viel wichtige Titel und macht ganz viel wichtige Sachen. Und der war eben dabei und hat so eine Art Willkommensrede gehalten, die, glaube ich, ganz gut ankamen. Ja, dann ging's. Als Vertreter
für den Oberbürgermeister oder was?
Genau, als Vertreter für den Oberbürgermeister. Wir hatten parallel an dem Wochenende in Cottbus die Ostseespiele. Vielleicht mal kurz Ostsee. Wir haben bald den größten menschengestalteten Binnensee Deutschlands hier bei uns vor der Tür. Wir sind eine Braunkohleregion. Man hat ungefähr festgestellt, Braunkohle, wenn man so ein Loch irgendwo hinbuddelt, ist ein bisschen blöd. Damit muss man was machen. Am günstigsten wäre es, wir kippen Wasser rein und nennen das Ganze See. Das hat man dann gemacht und jetzt haben wir im Prinzip bald einen See vor der Tür von Cottbus, der, weil er im Osten von Cottbus liegt, bei uns der Ostsee heißt. Also nicht zu verwechseln mit die Ostsee, die da im Norden von Deutschland sich befindet, sondern halt der Ostsee. Und der ist Ostsee ist auch sehr wichtig, so als Tourismusmagnet oder wird so als touristisches Merkmal eben mitgepusht. Und es finden einmal jährlich die Ostsee-Sportspiele statt. Da finden eben an diesem Dings findet halt so ein großes Sportprogramm statt. Und der Bürgermeister war einfach da gesetzt und wir haben dann den Herrn Bergner abgekriegt. Aber ich glaube, mit dem Herrn Bergner war trotzdem sehr angenehm. Die Rede, die er gehalten hat, die war, glaube ich, ganz gut. Ja, dann kamen wir zur Preisverleihung, beziehungsweise zur Platzierung. Traditionell war es ja viele, viele Jahre so, dass der eigentliche Gewinner der GC-Meisterschaft ja eigentlich der zweite Platz ist, weil der erste mal der ist, der ausrichten muss im nächsten Jahr. Wie ich jetzt im Nachhinein mitbekommen habe, für mich stand diese Regel eigentlich schon länger, dass der Erstplatziert auch abgeben kann, aber irgendwie muss es erst seit 2 oder 3 Jahren so die Regel gewesen sein. War die Option da, dass der Gewinner des Ganzen eben die Meisterschaft abgibt und nicht, also sagt, er richtet nicht aus und dann wäre der Zweite quasi an Bord und könnte ausrichten. Wenn der sagt, er möchte nicht, sagt es der Dritte. Dummerweise passierte das genau an dem Abend, dass nämlich das Team 1, Schnickschnack Mutterstadt, gesagt hat, nee, wir wollen nicht. Damit kam. Ich habe die Platzierung leider nicht im Kopf, aber ich glaube Team Hildesheim? Nee. Rasengriller OWL?
Himmelblau.
Team Himmelblau, Entschuldigung. Team Himmelblau war dann am Zug und hat gesagt, nee, sie wollen auch nicht. Team 3 wollte nicht, ja, und dann ging es runter. Und irgendwann kam man bei Team 13 an und Team 13 war Team Okidoki. Und Team Okidoki hat, ich würde sagen, nicht voller Begeisterung gesagt, sie machen es, aber sie haben gesagt, sie haben bei sich im Team gefragt und 3 von 5 Teammitgliedern haben gesagt, sie richten aus. Und damit war demokratisch der Entschluss gefällt, die nächste Meisterschaft wird vom Team Okidoki ausgerichtet. So, jetzt würde ich an Mika übergeben, der jetzt die Bombe platzen lassen kann und schon verkünden, wo die Meisterschaft nächstes Jahr stattfindet. Er lacht,
das ist doch vorsichtshalber schon mal.
Er findet Sachen, also, ich weiß nicht, ist Ramona hier gerade im Chat dabei? Sie ist eigentlich unsere Teamleaderin.
Wir haben ja eine Ramona unten stehen. Vielleicht schaltet die sich mal auf, dann kann sie mitreden auch. Weiß ich nicht, ob sie das ist jetzt.
Mal gucken.
Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Ist
nein, nein, ich nicht. Nein. Ich bin ein anderer okay. Ramona. Gut, okay. Ich kenne euch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich hergekommen bin.
Also, ich glaube, ich kann das zumindest schon sagen, weil das schon in die Helfergruppe rausging, in die alte Helfergruppe von Back to the Roots. Damit ist es eigentlich quasi schon mal ein bisschen verkündet. Ich hoffe, damit wäre ich jetzt nicht von Ramona gevierteilt. Doch, ne? Ja. dass wir nach intensiven Vorgesprächen oder Debattierungen dann uns entschieden haben, dass es Berlin wird. Ja. Weil wir hier doch die größte Community haben, die dahinter steckt. Und wir haben jetzt auch schon mal die Erfahrung gehabt, mehrmals natürlich, gleich am Anfang und dann eben durch das Back to the Roots. Und ich denke mal, hier ist schon ein gutes Netzwerk vorhanden. Und es wird natürlich ein bisschen anders laufen, aber als das letzte Mal, also als das Back to the Roots war oder auch ganz anders als die Stadtmeisterschaft damals, es ging ja ganz anders. Aber ja, ihr könnt euch auf Berlin freuen. Oder vielleicht sogar Umland. Ich möchte ja Durstlöcher, der ist da unten, Thorsten Görner, möchte ich jetzt hier nicht vorweggreifen. Es kann auch Umland sein. Für mich gehört Potsdam auch zu Berlin dazu. Also das müssen wir noch auseruieren, aber alles innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Wir sind ja quasi ein Städtebund, oder?
Ich will noch kurz, also vielleicht noch zur Erklärung. In der Regel ist es ja so, dass die teilnehmenden Teams irgendwie so aus einer Region kommen oder so regional verortet sind. Deswegen ist es so, eben Team Hildesheim ist dann meistens, also ich glaube, der Hauptteil der Teilnehmer aus dem Team Hildesheim ist halt aus Hildesheim. Und wenn die gewinnen, geht die Meisterschaft höchstwahrscheinlich nach Hildesheim. Beim Team Okidoki war es dieses Jahr eben ein bisschen besonders. Ich glaube, wenn ich den Marc, euren, den S-Mann 42, 24, 42 glaube ich nicht.
Ja.
Ja, den erstmal, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat sich dieses Team ja teilweise erst im realen Leben vor dieser Meisterschaft direkt kennengelernt. Also direkt vor dieser Meisterschaft. Am Freitagabend oder am Samstag früh.
Korrekt.
Am Freitagabend.
Am Freitagabend.
Und das Team, das südlichste Mitglied, kommt aus Ulm.
Genau. Deswegen haben die Situation, die kommen aus ganz unterschiedlichen Orten und deswegen war es beim Team Okidoki eben nicht klar, wohin die Meisterschaft im nächsten Jahr geht, weil die halt so eine bunte Mischpoke von überall sind irgendwie.
Und weil wir auch mehrere Ideen hatten. Also es gab auch die Option oder stand im Raum, das irgendwie so vielleicht so quasi ein bisschen wie ein Moving-Event zu machen, das so, vielleicht mit einem Zug oder mit irgendwas, Bus oder so durch die Gegend fährt und
Ihr wolltet diese Deutsche Bahn nicht allzu überbelasten oder was?
Naja, hast du dir mal die Preise angesehen? Kannst du mal
gucken. Ja, googlen. Die Preise und aber auch die Ankunftszeiten, denke ich auch noch mal. Ne? Man muss ja plötzlich da sein auch noch. Ne?
Ja, vielleicht ist da noch ein Warnstreik oder so. Dann war es das mit der GCM, ja.
Ja, war es das, ne? Wir müssten jetzt um 17.03 Uhr da sein. Ja, wird aber geht ja nichts mehr, ne?
Nee, wir hatten also etliche Optionen, aber wir haben uns jetzt wahrscheinlich wieder für die etwas traditionelle Art, die bewährt ist, entschieden. Aber mit der Location suchen wir uns noch was aus. Das steht noch nicht fest, da sind wir mittendrin.
Und, danke, Mika.
Mika, wird das einen OC-Stempel bekommen?
Ach so, du meinst, sagen wir mal so, diese Meisterschaft, die wir in Cottbus hatten, die war ja schon ein bisschen GC-lastig, wenn ich mal sage, mit Labs und Travel Bugs oder so, es könnte gut sein. Aber auch das ist wiederum noch überhaupt nicht fest. Aber würde ich zum Beispiel dran denken, dass man eben dann in Zukunft mehr auf Geocredit setzt oder zum Beispiel was nutzt, was es ja bei GC gar nicht gibt, Safari Caches oder so, irgendwas eben anderes, mehr Webcams oder so. Ist ja alles möglich, ne? Mal sehen.
Also habt ihr ein arbeitsreiches Jahr vor euch jetzt, oder?
Ja, genau. Aber es existiert schon die Grundstruktur. Es gibt eine eigene WhatsApp-Gruppe dafür, jetzt für diese GCM 20. Es gibt, sogar ein Forum, wo man sozusagen, dass man ein bisschen strukturierter die Ideen abgeben oder abliefern kann und das nicht so in einem, wie so WhatsApp ist ja, oder so eine, ja, Community ist zwar schön, weil man sich jetzt mal kurz so Brainstorming macht, aber wenn man was festhalten will oder nachschlagen will, ist es doch besser, man hätte das so als Topic. Ja, und ich denke mal, das ist schon gut. Also ich fühlte mich am Anfang auch ein bisschen überwältigt. Also wenn ich im Team gewesen wäre, wäre wahrscheinlich, man mag es mir vielleicht nicht glauben, aber ich hätte wahrscheinlich auch für Nein gestimmt, weil ich immer ein bisschen Angst habe, was da auf einen zugerollt kommt. Aber andererseits genau an dem Tag, wo diese Platzierung, also diese Übergabe des Pokals an uns stattfand und es klar war, dass es jetzt also Ozidoki macht, kam ganz viel Unterstützung durch diese Helfergruppe rein und das hat mich so überwältigt. Dann sage ich mal vielen Dank dafür und wir werden das schon irgendwie schaffen.
Dann wünschen wir euch alles Gute für diesen Weg und so weiter eben, ne?
Ja, danke.
Viele Ideen, viele Möglichkeiten ausnutzen, weil ich wollte jetzt hier keinen abwürgen. Tut mir leid.
Das war Micha.de eben gewesen, er war oder ist das aktive Teammitglied. Ich war ja nur Cheerleader von Ozidoki. Micha, bitte.
Ja, ich wollte einfach nur diesen Satz nochmal zusammenfassen, der so nach dem Event dann ging. Wir haben Platz 13 gewonnen.
Ja, genau.
Den Pokal.
Das war echt kurios.
Also das musst du mit Pause sagen, weil sonst versteht es niemand und dann musst du es erklären. Weil wie kann man mit Platz 13 Pokal kriegen? Ja, wir richten die nächste aus.
Wir standen ja nur vor der Situation, dadurch, dass es eben noch nie gegeben hat, dass das Gewinnerteam, also das Platz-1-Team, die Meisterschaft nicht ausgerichtet hat, standen wir im Prinzip nur vor der Situation, was machen wir denn nur? Also jetzt sagen die Ersten, sie wollen nicht, Team 13 sagt, sie wollen. Geht der Pokal jetzt an das erste Team oder geht der Pokal ans 13. Und dankenswerterweise, ohne dass ich jetzt noch groß irgendwie den Richter spielen musste, haben sich die Teams sofort war gleich von Team 1 klar, alles klar, gib an Okidoki. Und damit war der Pokal offiziell übergeben. Wir waren unser Meistertitel los und die Verantwortung.
Aber Team Mutterstadt wäre aber auch Berlin gewesen, oder was jetzt? Oder was
wäre das? Ja, ja. Schnickschnack Mutterstadt Berlin. Ist, glaube ich, auch in Berlin verortet, ja.
Mhm. Also gut, dann sind Sie ja nächstes Jahr rausgefühlt wegen Bannkreis, ne?
Das wären Sie ja auch, wenn Sie gewonnen hätten und es angenommen hätten. Wären Sie auch
ja, gut, okay. Ja gut, aber dann hätten Sie auch nicht teilnehmen können, ja auch nicht, ne? Mhm. Also wenn du auf Veranstaltung bist, kannst du nicht gleichzeitig teilnehmen. Ja.
Richtig.
Das ist ja, worum es geht.
Vielleicht nochmal um Bannkreis zu erklären, für diejenigen, die es nicht wissen. Dadurch, dass wir diese Meisterschaft jetzt zum Beispiel hier in Cottbus ausgerichtet haben und wir von den lokalen Helfern abhängig sind, die Station betreuen, ist es eigentlich immer gang und gäbe so, dass man einen Bannkreis um den Veranstaltungsort zieht, um eben auszuschließen, dass diejenigen, die hier antreten und um die Meisterschaft kämpfen, eben schon so dicke Tunke mit denjenigen sind, die hier die Helfer vor Ort sind, die Stationshelfer vor Ort sind. Und deswegen gibt es in der Regel immer so einen Bannkreis. Wir haben den jetzt auf 50 Kilometer um Cottbus festgelegt. Also wir haben keine Teilnehmerteams akzeptiert. Ich glaube, es kam auch gar keine Meldung oder Anmeldung dafür rein, die innerhalb dieser 50 Kilometer ihre Hauptwohnsitze, also ihre Dings gehabt hätten. Ich glaube, es gab schon Meisterschaften, da waren sogar 100 Kilometer, kann das sein?
Weiß ich jetzt auch nicht. Also Hildesheim hat dann auch 50 gehabt und so weiter. Eben deswegen war Hannover knapp raus. Deswegen musste das eben dann nach Neustadt verlegt werden, um dann aus dem Bannkreis herauszurutschen und so weiter eben wieder. Die Rübennasen waren das dann eben. Die Gruppe um Daniel 354 damals oder 555, wie er jetzt heißt. Oder,
ja. Ne? Gut, wir hatten also das Event den Abend relativ hinter uns gebracht. Wir haben gefeiert, getrunken, gegessen, Chakabu. Dann gab es am Sonntag hatten wir noch organisiert. Cottbus war, also wie gesagt, wir hatten den Anspruch, Cottbus eben von einer guten, interessanten kulturellen Seite zu zeigen. Und Cottbus war zu DDR-Zeiten einer der Hauptstützpunkte für die Luftüberwachung von der DDR-Volksarmee, also der NVA damals. Ich bin Laie, verzeiht bitte, wenn ich wahrscheinlich erzähle ich irgendwas nicht ganz von der Bezeichnung korrekt, aber wir haben in Kolkwitz, ist ein Dorf hier, also ist eine Gemeinde gleich neben Cottbus, da gab es damals einen topgeheimen Bunker, der ist über 3, 4, 5 Etagen gewesen, riesengroß, da hat die Luftüberwachung stattgefunden. Da ist eine riesengroße Platte drin, wo in live, wo hinter der Plexiglasplatte Menschen mit Stiften rumgerannt sind und die Luftbewegung von Luftfahrzeugen eben aufgezeichnet haben und da wurde so die strategische Lage aller Fahrzeuge eben erfasst, um entsprechend reagieren zu können. Und der dankenswerterweise, also wir sind eben eng verbunden, weil wir einige Cacher in der Community haben, die sich in dem Verein, der diesen Bunker betreut, eben hoch engagiert sind und engagieren. Und da kam das Angebot, ob wir nicht exklusiv für die Meisterschaftsteilnehmer am Sonntag ein Angebot machen möchten für eine 2,5-stündige Bunkerführung, eine 2-stündige Bunkerführung. Und wir haben einfach mal gefragt und haben relativ viel, ich glaube, es waren fast 30 Leute, die gesagt haben, sie wollen sich das angucken. Und das haben wir eben so organisiert und das haben wir so ein bisschen als Abschlussevent oder als Abschlussrahmen eben dann genutzt, dass eben dann dieser Bunker da in Kolkitz besichtigt werden konnte. Und glaube, es kam sehr gut an, hat auch den großen Vorteil gehabt. Wie gesagt, Sonntag waren dann 32, 33 Grad. In dem Bunker ist es 16 Grad. Ja, da ist es immer kühl. Das ist ein riesiger Eisschrank da unten drin. Hab im Vorfeld vergessen, den Teilnehmern mitzuteilen, weil ich das, ich hatte noch irgendwo mal dran gedacht, aber hab's dann vergessen mitzuteilen, dass sie eben sich doch ein Jäckchen einpacken sollen, wenn sie da unten reingehen. Aber glücklicherweise hat der Veranstalter vor Ort das, glaube ich, nochmal kommuniziert und hat euch, glaube ich, nochmal geschickt, was holen. Ja, und dann war das Meisterschaftswochenende für uns als Orga eigentlich erstmal durch.
Wir haben das mal erstmal durchatmen, erstmal, ne?
Erstmal durchatmen, naja, wir mussten, ich sag mal, dann begann das Aufräumen für uns beim Boothaus, das musste ja alles wieder klar Schiff gemacht werden. Wir mussten, es ist halt schwierig, oder es war sehr schwierig für uns, so gastronomisch jemanden zu finden, dass wir das alles aus seiner Hand kriegen. Wir haben das dann ein bisschen zusammengestamüsert, wir haben die Essensversorgung Freitag, Samstag lag in einer Hand, die Getränkeversorgung mussten wir halt selber stemmen, weil es halt niemanden gegeben hat, der gesagt hat, er würde das eben gewerklich, also über eine Firma oder sowas übernehmen. Und dementsprechend musste da relativ noch viel klar Schiff gemacht werden und nachbereitet werden. Das Zelt musste haben wir dann mitgeholfen, mit abbauen und so weiter. Das musste wieder in den Verleiher zurück und so eine Sache. Also ja, und der Montag war dann gezeichnet. Ich hatte zum Glück noch Montag Urlaub, war dann gezeichnet mit der Rückgabe von dem ganzen Kram. Der Münstrum-Schlüssel musste weg. Für zwei andere Objekte musste der Schlüssel weg. Also wir hatten noch ein bisschen was zu tun. Und dann setzte sich langsam so Ruhe rein. Wir haben dann trotzdem am Dienstagabend noch unsere Videokonferenz gemacht. Das war auch ein Tipp von Suhl, sich regelmäßig abends in der Videokonferenz zu treffen. Das haben wir übernommen und haben dann wirklich bis zur Meisterschaft, glaube am Donnerstag vor der Meisterschaft, haben wir unsere 52. Videokonferenz gemacht. Wir haben uns jeden Dienstagabend in einer Videokonferenz getroffen, die auch teilweise, die ging um 9 rum los und endete manchmal auch nach Mitternacht. Und haben eben versucht, da alles durchzukaspern. Also da ist schon einiges an Zeit reingeflossen, dass man da miteinander in Kontakt bleibt, kommt, Ideen austauscht und da im Prozess drin bleibt. Und ja, diese Woche war auch nochmal Dienstag wieder inne, da hatte ich aber die euch ja verpennt irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken, wie lange das Team das noch mitmacht, also wie lange das noch so nachhalt im Team, dass wir uns da jeden Dienstag treffen.
Wir müssen uns ja schließlich auf die nächste Quali irgendwann vorbereiten.
Ja.
Ja, ne? Ja, das war es im Großen und Ganzen erstmal zur Meisterschaft. Wie gesagt, ich würde noch ein bisschen was zu den Stationen sagen wollen.
Ja, ich gucke mal, was im Chat und was getan hat, so weiter eben. Nee, ja. Blitzebogen, so weiter, keine weiteren Helfen dabei. Aber nochmal, ist nochmal die Liste drin, immer wer wie viele Punkte gemacht hat und da hinten die Platzierung dabei gewesen noch. Hm. Mega reingestellt und noch den Typen, der den Pokal stibitzt hat. In irgendeinem Wohnmobil hat er wohl damit gelegen.
Ja. Der hat dann bei Insta gab es dann ein Bild, wie er mit dem Pokal schläft.
Ah ja, okay, gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ja, Stationen, ihr hattet 11. Genau. Hast jetzt etwas mehr Redebedarf jetzt noch, ne? Also Sharky hatte noch was geschrieben zu den Stationen, warum es mal 9 waren. Damals hat die Meisterschaft um 9 Uhr begonnen und ging bis 18 Uhr und jedes Team sollte einmal pro Stunde dran sein. Deswegen 9 Dingerchen, zu jeweils vollen Stunde und jeweils zur halben Stunde sozusagen immer ein Team immer arbeiten müssen. Immer.
Carsten, du musst verzeihen, wenn ich in den Chat reingucke, versuche möglichst frei zu reden. Wenn ich in den Chat reingucke, das bringt mich jedes Mal aus der okay. Deswegen, ich habe den Chat zu. Du musst, wenn was Wichtiges da steht, musst du mir das sagen.
Sage ich ja, ist in Ordnung. Ja? Gut, ist nichts okay. Wichtiges und so weiter für dich, alles nur bekannte Sachen, was da
ist. Gut. Ja, wir hatten 11 Stationen. Die erste Station fand gleich am Bootshaus statt, was ein bisschen Handicap für uns war, weil der Stationsaufbau bzw. die Vorbereitung kann natürlich schlecht dann stattfinden, wenn dann nebenbei am Freitagabend das Event schon stattfindet. Also das war so ein bisschen tricky, da mussten wir ein bisschen gucken, wie wir das zeitlich gut hinkriegen. Aufgabe an Station 1, Jörg, willst du erzählen oder soll ich?
Ich kann das erzählen, wenn
dann, da Bedarf besteht. Bitteschön, Jörg, du bist ja der Stationsverantwortliche gewesen.
Also, ich habe ja den Vorteil gehabt, dass ich selbst eine Station kreieren durfte.
Und die Bootshausstation war eine Station, die sich mal wieder mit etwas Aktivität statt nur Gehirnwäsche, Gehirnakrobatik beschäftigen sollte. Es wurde ja in Suhl im Nachhinein so ein bisschen bemängelt, dass zu wenig echtes Geocaching drin gesteckt hätte. Also von den ganzen Aktivitäten, von wegen hier, man hätte irgendwas suchen müssen oder sowas. Und da kam dann relativ schnell die Idee auf, direkt am Bootshaus, am Eventgelände, die Spree mit zu benutzen. Wir sind dann da ein bisschen rumgestromert, haben uns das Ganze angeguckt und die Station selbst ging im Prinzip darum, hat bestimmt der eine oder andere schon mal so ein Cache mitgemacht, Wasser schöpfen, Wasser in ein Rohr füllen, irgendwas schwimmt dann am anderen Ende des Rohrs auf. Idealerweise sind auch noch Löcher im Rohr, die man zuhalten muss. Und dann hat man die Möglichkeit, da einen Hinweis rauszuerarbeiten sich und den dann in ein Rätsel einzusetzen. So, und damit das nicht zu einfach ist, von wegen Wasser schöpfen und Hinweis bekommen und Rätsel lösen, wurde das Ganze noch ein bisschen verschlimmert, indem der Eimer zum Wasserschöpfen festgekettet war mit einem Zahlenschloss. Da musste man erst einen Code ermitteln. Dann war es so, dass man einen zusätzlichen Hinweis vom Wasser aus ermitteln musste. Das Boot, um damit auf dem Wasser zu fahren, war festgekettet. Da musste man den Code ermitteln. Dann war unter der Brücke, von der das Wasser aus geschöpft werden sollte, ein Hinweis für diejenigen, die auf der Brücke drauf waren, weil die Rohre waren so gebaut, dass da so ein 30 mm war das Loch ungefähr im Durchmesser. Da konnte man, wenn man vorsichtig war, das Wasser reinkippen. Einfacher ging es aber mit einem Trichter. Der war natürlich auch festgekettet. Unter der Brücke hing ein Schild, wo ein Hinweis drauf stand, wie man dieses Schloss für den Trichter öffnet. Und damit konnte man dann halt schneller gießen und schneller die Hinweise ermitteln. So, letztendlich war es so, an Land stand ein Safe mit einem Zahlenschloss und man sollte die Kombination für dieses Zahlenschloss ermitteln. Und ja, es ist ein bisschen verzwickt dargestellt gewesen teilweise, aber es sind manche Teams auf die Idee gekommen, wie man es lösen könnte. Es hat aber leider an dem Tag kein einziges Team geschafft, die Kombination richtig zu ermitteln. So, und von daher mussten dann eben Zwischenzeiten genommen werden, die ja dann letztendlich die Platzierung an dieser Station ausgemacht haben. Ja, so ein paar Hinweise für das Rätsel letztendlich waren in Büchern versteckt, die da auslagen. Also die Formel war zum Beispiel im Buchrücken als Lesezeichen eingelegt. Dann war es so, die zweite Hälfte des Codes, also das war im Prinzip ein 12-stelliger Code, der ermittelt werden sollte. Der lautete 1234566543321. Um das Schloss aufzukriegen vom Tresor. Und diese zweite Hälfte war eben auch in einem Buch versteckt. Da musste man eine Schablone auf Textbereiche, wo Zahlen standen, auflegen in dem Buch. Und dann wurde in einem Loch in der Schablone ist eine Zahl sichtbar geworden, die in der richtigen Reihenfolge geordnet dann eben diese 654321 ergeben hätten. Da sind einige drauf gekommen, manche nicht. Am Ende war es schade, dass es keiner geschafft hat. Zwei Teams waren wirklich ganz, ganz dicht dran. Ich glaube, das letzte Team war es, die hätten eine Minute länger noch gebraucht und dann wäre der Safe offen gewesen. Aber so, ja, war es für viele eine frustrierende Station, weil sie eben kein Land gesehen haben. Aber ich meine, sowas muss auch mal dabei sein. Es ist schließlich eine Meisterschaft. Es ist kein Spaziergang.
Auf jeden Fall eine idyllische Station. Am Wasser wirklich schön gelegen. Und wir konnten als Cheerleader entspannen, während die anderen Blut und Wasser schwitzen.
Ja, so viel zu eins.
Das heißt, ja. Also wenn ich kurz eingreifen darf, das heißt also für das Team, was dort gestartet ist, als erstes gleich erstmal Misserfolg erstmal was.
Richtig. Die sind quasi mit einem gefühlt Nullpunkte
Outcome ins Rennen gegangen und haben die Schultern hängen lassen. Aber am Ende hat sich dann abgezeichnet, es ist eben wirklich jedes Team ohne die Öffnung des Saves rausgegangen und von daher war das Ausgleichen die Gerechtigkeit für alle.
Als die Teams damit fertig waren, wir hatten eine Stationshelferin positioniert, gleich da für die Station 2, die Stationshelferin gleich damit positioniert. Die Teams mussten gar nicht weit laufen und haben da jeweils einen Briefumschlag bekommen, beziehungsweise erstmal, wir hatten es immer so aufgebaut, dass jedes Team an jeder Station erstmal ein Listing bekommt. Dieses Listing war im Stil von geocaching.com, von den Cache-Listings gehalten. Da standen grundsätzliche Informationen oben, was sie halt brauchen, was sie erwartet, was sie machen müssen. Und bei Station 2 war es dann so, nachdem sie das Listing gelesen hatten, da haben sie 5 Koordinaten bekommen. Und diese Koordinaten mussten von dem Team angelaufen werden. Und an jeder Koordinate musste was gemacht werden. Es stand in dem Listing drin, es mussten Hinweise gefunden werden. Und wir haben an dieser Station 4 Caches quasi gelegt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Cache-übliche Hinweise. Und die erste war zum Beispiel, führte die Koordinate zu einer Statue mit 3 Pferden. Die Frage war, wie viel Beine siehst du hier? Und die Anzahl der Beine musste in eine Formel eingefügt werden. Dann hat man Koordinaten rausgekriegt. An den Koordinaten hing an einem Baum befestigt eine Metallplakette mit 2 Pfeilen. An der zweiten Station wurden sie zu einem Verkehrsschild geführt, mit so einem Wegweiser geführt, wo verschiedene Entfernungen aufgeschrieben waren. Aus den Zahlen, die auf diesem Wegweiser oben waren, musste eine Peilung ermittelt werden. Es musste eine Entfernung und ein Winkel errechnet werden. Und das hat dann zu einer Laterne geführt, an der wieder ein Schild hing mit 2 Pfeilen. Die dritte Station war eine Übersicht über den ÖPNV in Cottbus. Der ist nämlich nummeriert, also jede Haltestelle hat eine Nummer. Auf dem Hinweiszettel, den die Teams erhalten haben, standen 3 Nummernpaare oben. Und wenn man diese 3 Nummernpaare richtig miteinander verbunden hat, hat man auf dieser Übersichtskarte 2 Pfeile gesehen, also gebildet. Und diese zwei Pfeile waren der Hinweis. An der vierten Station war ein Cache versteckt. Das war eine Art Vogelhäuschen, die sich so ein Trick-Cache. Also dieses Vogelhäuschen kriegte man so nicht auf. Man musste erst so einen Stift davon ziehen, dann konnte man dieses ganze Ding einmal umdrehen und dann hat es sich öffnen lassen. Da lag drin ein Zettel wieder mit den 2 Pfeilen. An der fünften Station, an der Endstation, lag dann eben eine Moonbox. Da war ein Schloss, so ein Pfeilschloss, also so ein schwarzes Schloss, wo so Richtungspfeile drauf sind. Und da musste mit den Pfeilen, die man ermittelt hatte, die mussten richtig eingegeben werden. Daraufhin hat sich das Schloss geöffnet. In der Moonbox war, ich sag mal, so eine rote Blume drin. Und die Aufgabe stand von Anfang an schon fest, die Zeit wird dann gestoppt, wenn das Team gemeinsam die Endaufgabe erlöst. Und die Endaufgabe war bei dieser Blume mit den 5 Blättern, dass jedes Teammitglied eines dieser Blätter berührt und wir ein Foto davon machen oder die Stationshelfer ein Foto davon machen. Und damit war die Zeit dann gestoppt. Das lief eigentlich relativ gut. Ich glaube, 2 oder 3 Teams haben es nicht geschafft. Ein Team ist komplett gescheitert. Die haben nicht mal einen Zwischenpunkt bekommen. Also die haben wohl angeblich alle Stationen angelaufen, haben auch an allen Stationen irgendwas entdecken können. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, bei den Stationshelfern am Schluss irgendwas abzuliefern. Vielleicht nochmal ein kleiner Zwischenentwurf. Meine persönliche Wahrnehmung ist auch, also wenn man zu so einer Teamsportgeschichte antritt und man tritt im Fünfer-Team an, dann sollte man sich vielleicht im Vorfeld schon mal Gedanken machen, wer welche Aufgabe im Team übernimmt oder wenigstens irgendwie sowas wie ein Teamkapitän oder wie ein Teamchef. Also ich habe nur gehört, an einer Station ist es halt so abgelaufen, als dann die Stationshelfer das Listing gaben und im Listing stand drin, ihr braucht ein Team, ein Teamchef, guckten sich 5 Leute betroffen an und keiner wollte der Teamchef sein. Und bei einer anderen Station.
Kann doch gar nicht sein, Palk. Da wurde doch schon am Vorabend nur an die Teamchefs
Tüten vergeben. Richtig, also. Richtig. Es wurde von demjenigen, wer uns geschickt wurde, der hat die Tüte bekommen.
Naja,
aber scheinbar war das nicht so abgesprochen, dass derjenige dann auch am nächsten Tag der Chef ist. Bei einem anderen Team, die sind da angetreten und da haben sich 2 im Team angefangen zu zanken, wer jetzt der Teamkapitän an dieser Station ist. Und wenn man da schon wertvolle Zeit für so eine, tut mir leid, Pillepalle-Geschichte verballert, dann ist es natürlich nachher. Nach hinten, dann reicht es eventuell nicht mehr. Also ich war ein bisschen schockiert, ganz ehrlich gesagt, weil irgendwie ich hatte das, also das ist so, weiß ich nicht, hat mich sehr überrascht.
Gab es denn eine Maximalzeit, die man
genau, so wir hatten genau.
Also dadurch, ich meine, der Plan immer.
Es gab in der, also über ein Pi mal Daumen könnte man sagen, an jeder Station hatten die Teams 30 Minuten Zeit. So haben wir im Groben geplant. Die hatten 5 Minuten zum Ankommen, 5 Minuten zum Abrücken und von den 20 Minuten, die übrig bleiben, waren dann getaktet, dass sie eben die Aufgaben erfüllen in dem Zeitraum. Und die Station, wie jetzt die erste beim Bootshaus, da konnte man eben sitzen mit einer Stoppe und konnte sagen, so jetzt geht's los. Bei der Station, bei der Nummer 2, sind die Teams ja selbstständig gelaufen. Wir haben so einen relativ langen Park hier, die sind im Parkgelände unterwegs gewesen und keiner von den Stationshelfern hat die begleitet. Also die haben im Prinzip sich frei bewegen müssen. Die haben zum Anfang, als sie den Briefumschlag bekommen haben, stand auf dem Briefumschlag der Übergabezeitpunkt des Briefumschlages. Da waren die 5 Listings drin von den Teams, für jedes Teammitglied war quasi ein komplettes, diese kompletten Stationen benannt drin. Muss ich auch sagen, man bekommt einen Briefumschlag, da sind 5-mal dieselben Zettel drin. Ich bin ein Team mit 5 Menschen und ich habe 5 Stationen. Da könnte man doch auf die Idee kommen, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, wenn man zu 5 jede einzelne Station abläuft. Das könnte ja, irgendwie was dahinter stecken. Gab Teams, die sind dann halt im Fünferpulk, wie die Vögelchen, eine Station nach der anderen abgelaufen. Die haben es nachher geschafft, aber die Zeit war natürlich entsprechend schlechter wie andere Teams, die sich da besser organisiert haben. Also Teamorganisation war ein großes Thema an dem Meisterschaftstag.
Also haben einige gelernt jetzt vielleicht.
Teambuilding. Also ich glaube, wir haben Teambuilding-Funktionen, da haben wir da ganz klar erfüllt.
Aber die Teams sind aber alle an diesen 11 Stationen sozusagen aufgeteilt gewesen sozusagen. Also die haben nicht alle jeder.
Genau. Wir haben diesen Rundkurs gehabt und jedes Team hat zu einer unterschiedlichen Zeit an einer unterschiedlichen Station gestartet.
Okay, gut.
Also die haben am Freitagabend haben sie einen Laufzettel bekommen, auf diesem Laufzettel stand drauf, du bist Team 13, sage ich jetzt mal, und musst quasi am nächsten Tag um 8 Uhr an Station da sein. Station da ist hier und hier mit den Koordinaten. Als nächstes läufst du dann zur Station, weiß nicht, wenn es Station 9 war, als nächstes zur Station 10, 11 und nach der 11 läufst du Station 1 und bist im Prinzip im Idealfalle, also haben auch alle geschafft, kommst am Ende des Tages an der Vorstation zu der, wo du gestartet hast, wieder an.
Wobei sie nicht die Koordinaten der Stationen bekommen haben.
Ja, genau. Also wir hatten noch, damit man eben verhindert, dass ein Team gerade in der Station arbeitet und das nächste Team läuft da rein. Das wäre ja ungünstig, weil dann sehen die im Prinzip, worum es geht. Deswegen haben wir, das war in Suhl auch schon so, ich weiß gar nicht, ob in Berlin auch schon, aber wir haben Wartestationen oder Haltestellen eingerichtet. Die Teams hatten die Koordinaten von den Haltestellen und wurden an den Haltestellen von den Stationshelfern abgeholt. Also wenn ich meine Station erledigt habe und ich bin zur nächsten Haltestelle gelaufen, musste ich da warten und irgendwann kam der Stationshelfer von der nächsten Station und hat mich da abgeholt und ich konnte an der nächsten Station dann eben die Aufgaben erfüllen. Dann hatten die Stationshelfer Zeit, an der Station den Rückbau zu machen, sodass alle unter denselben Bedingungen starten und eben, dass das Team, was gerade da gearbeitet hat, eben erstmal abrücken kann wieder.
Genau, gut.
So, das war Station 2. Von Station 2 ging es dann rüber zum Amtsteich. Beim Amtsteich gab es, wir hatten so eine Art, weiß nicht, ob man das Pylonen nennt, aber das war so eine Kette, wir hatten ein Viereck aus so Schwimmkörpern im Wasser abgesteckt. In diesem Viereck befanden sich 10 Gummienten. Diese Gummienten mussten mit einer Angel geangelt werden. Am Boden von jeder Gummiente gab es ein NFC-Chip. Dieser NFC-Chip musste ausgelesen werden und jeder NFC-Chip hat ein Bild offenbart. Und zwar war es ein Bild mit einer bestimmten Anzahl von Enten, die eine bestimmte Farbe hatten. Und darauf musste man eben kombinieren, dass eben 3 Enten gelb sind, 4 Enten rot, 5 gelb, orange und so weiter und so fort. Und dann hatten sie eine Kiste. Auf der Kiste war das Cottbuser Stadtwappen oben und der Krebs vom Stadtwappen hatte 3 Farben. Und die Kombination war dann eben die Farben, die man, also man hat ja mit den Enten die Farbe definiert und dann konnte man mit der Anzahl der Enten im Prinzip, hat man die dreistellige Zahlenkombination rausgefunden. Wenn man das getan hat, hat man die Kiste geöffnet, in der Kiste war wieder eine Ente drin, an der Ente war wieder ein NFC-Chip dran und dieser NFC-Chip hat zu Koordinaten geführt. Sie mussten einmal ums Diesel, das am Amtsteich ist das Dieselkraftwerk, ist ein Museum. Sie mussten einmal um das Museum drumherum gehen und auf der anderen Seite des Museums waren Bilder von Souveniren, also von den grauen, von den Geocaching-Souveniren, standen darum. Und das Listing, was sie bekommen haben, gab 4 Souvenire vor. Und die Teams mussten anhand der vorgegebenen Namen von den Souveniren rausfinden, welches Bild zu dem Souvenir gehört. Und die Farbe des Bilderrahmens hat dann den Code definiert für die Öffnung des Zahlenschlosses. Das lief eigentlich, glaube ich, ganz gut.
Okay. Hört sich jetzt aber so ein bisschen nach ziemlich sportlich an, wenn du sagst, einmal um das Dieselkraftwerk noch rumgehen, oder ist man eher
wir reden von einer Distanz, ich würde es sagen, von 50 Metern.
Okay, gut.
Also und das gab war wirklich und, um die Ecke.
Und ja, es gab also, Zwischenzeiten. Also das war gut zu lösen. Wir haben zur Sicherheit, weil wir im Team mit diskutiert haben, im Vorfeld über die NFCs, wir haben am Freitagabend, als die Teams kamen, jedes Team von uns hat eine Willkommenstüte bekommen. In dieser Willkommenstüte haben wir relativ viel Informationsmaterial reingepackt für die Teambegleitungen, weil wir uns bewusst sind, wenn die Teams in dem Prozess der Meisterschaft drin sind, ist ja das Gefolge, was mitgereist ist, könnte sich eventuell langweilen. Deswegen haben wir da relativ viele Sachen eben für die Stadt bzw. von der näheren Umgebung mit reingepackt, wo die sich an dem Tag im Prinzip sinnvoll beschäftigen können. Und wir hatten so eine Art Starter-Kit reingepackt. Unter anderem hat jedes Team einen NFC-Test drin gehabt. Das heißt, jedes Team hat einen NFC-Chip bekommen, der auf das Team zugeschnitten war. Und so konnte man schon mal testen, dass die Geräte NFC-fähig sind. Ich habe am Freitagabend beim Teamlisting, beim Teambriefing, habe ich den Mannschaften gesagt, dass es sein könnte, dass sie im Laufe des nächsten Tages mit NFC konfrontiert sein werden und dass es halt diese Testmöglichkeit gibt, und habe ihnen nahegelegt, das vielleicht auszuprobieren vorher. Dementsprechend sollte am nächsten Tag dann, am Samstag, sollte bei den NFCs, müsste das alles ganz gut gelaufen sein. Also die wussten im Prinzip vorher, was auf sie zukommt. Dann ging es weiter zum Münzturm. Der Münzturm war so, nach der Haltestelle, ging es in den Münzturm rein. Im Münzturm standen drei Tische. Da gab es drei Aufgaben zu lösen. Einmal musste ein Puzzle erpuzzelt werden. Das Puzzle hat einen Coin abgebildet und die Zahl auf dem TB-Code, auf dem Discover-Code des Coins.
Hängt
das? Der Dirk hält so ein technisches Gerät. Ich habe das schon mal in der Instagram-Werbung gesehen, in die Kamera. Flipper oder sowas, nicht? Irgendwie. Okay. Im Münzturm gab's drei Tische. Ein Puzzle muss da puzzelt werden. Die Nummer im TB-Code hat eine Kombination von einem Zahlenschloss ergeben. Dann wurde an einem Tisch gab's eine Geschichte. Da mussten aus einem Album mit verschiedensten Geocoins, musste anhand einer Geschichte die entsprechenden Geocoins rausgesucht werden. Und der TB-Code der entsprechenden Geocoins hat eben die Zahl offenbart für das Schloss. Und am dritten Tisch gab es, muss ich überlegen, was haben sie denn da gemacht? Da haben sie Bildausschnitte gehabt. Da haben sie ein Makrobild von einem Teil einer Coin gehabt. Und damit mussten sie auch aus einem Münzalbum Coins rausfinden. Und der TB-Code hat dann eben einen Code fürs Zahlenschloss offenbart. Damit war eine Kiste zu öffnen. Und wer die Kiste offen hatte, da hat die Zeit dann gestoppt. Nach dem Münzturm haben sie die Labcache-Station bekommen. Das heißt, die haben Zettel bekommen mit einem QR-Code. Der QR-Code führte zu einem Labcache, den haben wir an dem Morgen veröffentlicht. Und der Labcache führte einmal durch den Pushkin-Park. Sie mussten an verschiedenen Skulpturen eben irgendwelche Sachen bestimmen, wann wurde die gemacht. Und an einem Brunnen, so einem Rundbrunnen, mussten sie die Steine zählen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass die durch alle 5 Stationen durch sind. Und dann gab es die große Aufgabe, die im Text drin stand, dass sie am Ende Sie kriegten über die Adventure Lab Cache App, bekamen sie einen TB-Code, der musste discovered werden. Und die Aufgabe war es, in den Discover-Log reinzuschreiben, ein Wort, was sie auf dem Weg mit errätseln mussten. Sie hatten ein Kreuzworträtsel noch dabei. Damit konnte man im Prinzip ausschließen, dass das eben durchgereicht wird, dass eben jedes Team eine individuelle Lösung abgeben kann. Und die Zeiten des Eintudelns der Discover-Logs, die sind im Prinzip bei uns verbucht worden. Damit war dann für uns klar, der Labcache ist dann und dann erledigt. Dann gab es eine relativ lange Strecke, wo die Teams alleine sich in Cottbus durch die Stadt bewegen mussten. Sie kamen an die Stadtbibliothek. In der Stadtbibliothek wurden sie in Empfang genommen. Da gab es in der oberen Etage die Aufgabe. Erstmal musste das Team einen Teamleiter bestimmen.
Oh, wieder ein Problem, schätze ich mal, oder?
Ja, also Ich nenne ja keine Namen. Also jedes Team hat einen Teamleiter bestimmt. Der Teamleiter hatte dann die Aufgabe, 4 Aufgaben zuzuweisen. Es gab einen Bibliothekar, einen Mathematiker, einen Gärtner und einen Historiker. Jeder von diesen 4 Aufgaben hatte eben Rätsel zu lösen. Der Historiker musste rausfinden, wann ist das Schiff, mit dem Kolumbus nach Amerika geschifft ist, wann ist das gestartet. Im Treppenhaus ist ein Graffiti im Bild dran gewesen, wann ist dieses Bild entstanden oder irgendwie so eine Geschichte. Der Gärtner musste Waldemar finden. Waldemar ist ein großer Plüsch-Maulwurf, der da irgendwo rumsteht, und musste dann aus dem Wort Maulwurf die Buchstaben Quersumme bilden. Der Mathematiker hat irgendwie eine Aufgabe lösen müssen. Der Bibliothekar hat in einem Fremdsprachenwörterbuch was rausfinden müssen. Und jeder von diesen einzelnen Aufgaben, der den Stationshelfern eine richtige Antwort geliefert hat, hat für seine richtige Antwort ein Buch bekommen. In diesem Buch, die waren 3D gedruckt, gab es Buchstaben drin. Sie haben im Endeffekt 9 Buchstaben bekommen und aus diesen Buchstaben musste das Lösungswort ermittelt werden. Das haben, glaube ich, auch fast alle geschafft, was dann da rauskam. Dann haben sie am Ende von der Station bekommen einen QR-Code, bei dem es dann darum ging, zu der Route mit dem Geocache-Planer. Geocache-Planer, den kann man eben einsetzen, dass man eben, ich sage mal, es ist sowas wie ein Where I Go, aber ein bisschen schöner, ein bisschen schicker. Sie haben eine Koordinate bekommen, zu dieser Koordinate mussten sie hingehen und wenn sie mit dem Handy in die Koordinate reingelaufen sind, haben sie über die Website, über die sie angemeldet waren mit diesem QR-Code, haben sie die Aufgabe gestellt gekriegt. Und wir haben sie als Letterbox, haben wir sie durch Cottbus durchgeschickt. Also haben wir sie durch ein großes Stück Cottbus geleitet. Sie mussten zu einer Skulptur gehen und mussten rausfinden, wann die Skulptur gemacht wurde. Sie mussten an einem riesengroßen Wandbild was rausfinden. Sie mussten an einem Denkmal für einen Cottbuser Postkutscher mussten sie was ablesen. Wir hatten einen lokalen Spielzeugladen, hatten wir begeistern können für die Meisterschaft. Die haben ein großes, von uns gestaltetes Wimmelbild ins Schaufenster gehangen mit Cottbuser Themen. Und da mussten eben Baumkuchen gezählt werden. Cottbus ist eine Baumkuchenstadt, also wir haben so ein bisschen Baumkuchengeschichte deswegen. Und dann mussten sie am großen Brunnen auf dem Altmarkt mussten sie auch noch was ablesen. Und der Geocache-Planer, der kann direkt, wenn die das fertig haben, meldet der direkt die Zeit durch, sodass man eben sehen kann, wie lange haben sie dafür gebraucht. Dann sind sie in den Wikingerkeller gegangen. Der Wikingerkeller ist ein altes gastronomisches Etablissement in Cottbus. Da konnte man wie Ritter essen. Also wo man im Prinzip essen kann, aber das Ganze eben nicht mit Thema Ritter, sondern mit Thema Wikingern. Der hat irgendwann Pleite gemacht, aber der Besitzer des Hauses hat eben von der Meisterschaft erfahren und hatte uns angesprochen, ob wir nicht eine Station da reinbauen wollen. Und dann hatten wir da unten eine Art, ich würde mal sagen, Darkroom. Also das war ein Raum, der war dunkel. Die Teams hatten eben im Vorfeld eben Taschenlampen mitbekommen und haben dann da unten in dem dunklen Raum verschiedenste Rätselaufgaben gelöst, die so mit Geocaching-Hintergrund, die so da waren. Im Anschluss ging es zum Wendischen Museum. Im Wendischen Museum haben sie 8 Fragen gekriegt. Das sind wir haben die obere Etage, da sind 8 Räume. Für jeden Raum eine Frage. Wenn Sie die Frage richtig beantwortet haben, haben Sie für jede richtig beantwortete Frage ein kleines Säckchen bekommen mit 9 Puzzleteilen. Die 9 Puzzleteile mussten zusammengesteckt werden. Und wenn man dann die 8 Teile, die man dann fertig hatte, zusammensteckte, konnte man auf der Rückseite einen Digitalcode ablesen. Der hat das Schloss geöffnet für eine Kiste. Und wer die Kiste geöffnet hat, da stoppte die Zeit. Nach dem Wendischen Museum ging es zum City Management. Im City Management war eine Station, da ist auf dem Fußboden ein riesengroßer Stadtplan von Cottbus zu sehen. Die Teams konnten eine Kiste öffnen. In der Kiste war, ich glaube, eine Pfarrerin und ein Postkutscher, Mika?
Ein Pfarrer.
Ein Pfarrer. Und ein Postkutscher. Okay, ein Pfarrer und ein Postkutscher. Das waren 3D-gedruckte Objekte und in den 3D-gedruckten Objekten waren Laser drin. Diese, ich sag mal so Baustellenlaser, wo man, wenn man sich zu Hause so seine Wasserwaage im Prinzip über Technik ersetzen möchte, dann gibt es ja diese Laser, die man sich wünscht, um so gerade Sachen hinzukriegen. Die waren in diesen Objekten drin. Und es gab einen Text und anhand dieses Textes musste der Pfarrer und der Postkutscher ausgerichtet werden und es musste rausgefunden werden, wo sich die Strahlen kreuzen. Und wo sich die Strahlen gekreuzt haben, das hat dann eben zur nächsten Aufgabe geführt. Am Schluss des Ganzen hat man auch wieder einen Code rausgekriegt, mit dem man eine Kiste öffnen konnte. Und da gab es einen kleinen Pokal drin. Wenn man diesen Pokal quasi in den Händen hielt, stoppte die Zeit. Und an der 11. und letzten Station, da waren wir im Spremberger Turm. Der Spremberger Turm ist so ein bisschen Wahrzeichen von Cottbus. Der ist auch so ein Haupttourismusmagnet. Und netterweise hat der Spremberger Turmverein diesen Turm exklusiv für uns an dem Wochenende gesperrt. Die haben nämlich folgende Auflage. Auf diesen Turm dürfen aus Brandschutzgründen gleichzeitig nur 11 Menschen hoch. Mehr, sagt die Feuerwehr, können wir nicht retten, wenn was passiert. Was für die Meisterschaft schwierig gewesen wäre, wenn eben 5 Teammitglieder da oben gewesen wären, plus 1 oder 2 Helfer und dann noch Besucher, wäre es schwierig geworden, diese 11 Menschen nicht zu reißen. Also hat der Spremberger Turm kurzfristig gesagt, wir machen an dem Samstag für die Meisterschaft, machen wir dicht, wir lassen nur die Meisterschaftsteilnehmer hier hoch. Und dann ist es eben so abgelaufen, dass die Teilnehmer unten von einem Team, von einem Stationshelfer schon in Empfang genommen wurden. Der hatte sich als Stadtwächter verkleidet und hat viel Stadtgeschichte den Menschen schon mal unten in dem Wartebereich erzählt oder schon mal mitgeteilt. Dann ging es darum, unten im Spremberger Turm steht ein relativ großer Lego, ist der Spremberger Turm aus Legosteinen nachgebaut und sie mussten Aufgaben lösen. Sie mussten die Legosteine schätzen, sie mussten auf dem Weg nach oben auf den Turm, mussten sie Zahlen und Buchstaben, haben sie gesehen, die waren auf A4 großen Blättern, die ergaben einen TB-Code, der musste discovered werden. Und oben im Turmbereich haben sie eine ganze Anzahl von Rätseln überreicht bekommen und die Aufgabe war, innerhalb von 15 Minuten möglichst viele von diesen Rätseln zu lösen. Diese Rätsel waren alle entnommen von Cache-Listings. Also wir haben alles von Mystery-Caches, die hier in der Gegend aktuell noch liegen oder gelegen haben. Da wurde einfach eine Auswahl getroffen und diese Cache-Listings sind, diese Rätsel dieser Cache-Listings sind eben da eingeflossen und die wurden da oben auf dem Spremberger Turm gelöst. Und ich glaube, von 24 Rätseln hat das Top-Team an dem Tag 21 geschafft. Also wo ich persönlich sage, meinen höchsten Respekt, in 15 Minuten 21 von den Dingern zu lösen, ist echt eine Leistung. Also da kann man sich echt auf die Schulter klopfen, dass man das so gut hingekriegt hat. Nachdem sie diese Station durch hatten, ging es dann wieder zurück zum Bootshaus und da war eben das Abschlussevent. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, wir haben für die Meisterschaft wieder Geocoins machen lassen. Das war, habe ich so das Gefühl gehabt, eigentlich gang und gäbe, dass jedes Jahr, dass es eben Geocoins gab zu den Meisterschaften. In Suhl hat man darauf verzichtet, warum auch immer, hat gesagt, man macht keine. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne Geocoins machen lassen für die Meisterschaft und haben exklusiv für die Helfer des Ganzen haben wir Geocoin machen, also wir haben eine Geocoin machen lassen, aber mit verschiedenen Metallen und exklusiv für die Meisterschaft haben die Helfer der Meisterschaft haben diese bekommen in Bronze.
Ja, man kann es erkennen, gut.
Die sieht so aus.
Ja.
Ja. Rückseite, ich halte mal den TB-Code zu, ja. Aber so sieht die auf Deutschseite aus. Ja.
Der Postillon wieder drauf, ne?
Genau, das ist wieder der Postillon oben. Und als Regular-Coin gab es diese in Silber. Die sieht dann so aus. Dann kann ich so halten. Ja, es wandert. Ja. Und da. Bilder davon findet man auch auf der GC-Meisterschaft-Webseite. Also wenn jemand möchte, da sind auch noch welche, könnten wir uns noch davon trennen. Kosten 15 Euro das Stück. Da haben wir noch eine Handvoll da.
Gut. Ja, also jo. Wie wir hören, sehr abwechslungsreiche Caches mit viel Gehirnschmalz, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
Genau.
Aber auch manche Sachen, wo man sagt, ist ja eigentlich Standard, müsste man ja nicht wissen eigentlich auch, ne?
Mhm. Also man hat bei so einer Meisterschaft eben die Möglichkeit, auch mal eine Cache-Idee umzusetzen, die eigentlich in der freien Wildbahn nicht lange leben würde. Also wenn man irgendwas, wenn ich einen Cache verstecken will, muss ich ja eigentlich heutzutage im Kopf haben, es muss im Prinzip ein Stein sein, den niemand kaputt kriegt, weil ansonsten irgendjemand zerkloppt mir den auf jeden Fall. Und bei der Meisterschaft konnte man eben wirklich mal Cache-Ideen umsetzen, die man so in die freie Wildbahn nicht entlassen könnte. Die Geschichte mit diesem Pfarrer und dem Postkutscher da, mit dem Lasern, die da eingebaut sind. Ja. Natürlich könnte ich sowas irgendwo hinlegen, aber das liegt 2 Tage und dann ist es verschwunden. Oder kaputt. Und das ist eben so eine Möglichkeit, wirklich mal kreativ zu sein und richtig auf die Kacke zu hauen und mal so richtig cashmäßig was zu liefern und mal sich so Spaß dran zu haben, wie Menschen eben da rangehen, dann dieses Rätsel da zu lösen. Das war, ist halt eine große Chance, die man da einfach hat.
Das sehe ich auch so. Also ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung nur sagen. Ich hatte damals bei der ersten Meisterschaft in Hildesheim auch eine Station zu betreuen. Und habe den Start selber gestaltet. Ich habe den Teilnehmern einen Adventskalender hingegeben aus Schokolade, ne? Diese ganz billigen eben. Und habe hinten hinter die oben geöffnet, habe dahinter ein Blatt Papier geschoben, wo dann von 1 bis 24, natürlich von 1 bis 24 die Koordinaten drauf standen für die nächste Station. Also alle haben diesen Kalender bekommen, aus der Kühlkiste raus, war ja warm. Dann habe ich ihn hingegeben und dann haben sie einfach dann danke für die Schokolade und so weiter und essen das alles auf und sagen, hier kannst du wieder haben. Und die Zeit liegt ja schon natürlich, ne? Und es dauerte etwas, bis man merkte, da stehen ja noch Zahlen dahinter noch und so weiter noch, ne? Und so einen Einstieg kannst du in den normalen Dings ja nicht machen. Das geht ja nicht, weil, ne?
Ja.
Die Schokolade hält ja nur für einen Tag nur, ne?
Ja. Es ist richtig, es ist ja auch so, man muss so ein bisschen, ein Rätsel ist immer nur so schwer. Also, wenn ich noch nie die Rot-13-Chiffre, diese Cäsar-Chiffre, diese Verschiebung, diese Rotationschiffre, wenn ich die noch nie gesehen habe, womit die Hints im Geocaching-Listings verschlüsselt sind Und ich erlebe das erste Mal, dass ich so ein Ding löse. Denke ich mir, oh Gott, was bin ich denn für ein alter Schlaufuchs? Was habe ich denn hier für ein Rätsel gelöst? Was bin ich denn für der Hammer? Wenn man das schon mal gesehen hat, denkt man ja, was ist das für Pillepalle? Und das ist eben auch so ein Ding bei der Meisterschaft einfach. Wir haben ganz viele Menschen da, die mehr oder weniger Rätselerfahrung haben. Und wir müssen irgendwas anbieten, um eben sowohl leichte Sachen, wo halt relativ Neulinge, die gerade neu in das Team eingestiegen sind, mitzunehmen. Aber wir brauchen auch was, um halt die alten Hasen nochmal zu begeistern und müssen eben bei manchen Rätseln nochmal eine Schippe drauflegen. Irgendwie so. Das ist uns, also ich habe zum Beispiel, bin ich rumgefahren und habe die Stationshelfer versorgt. Also wir wollten ja im Prinzip, die Menschen, die da in der Station von früh bis abend stehen, die brauchen ja irgendwas. Also die wollten man nicht im Regen stehen lassen und sagen, kümmert euch selber. Wir haben dafür gesorgt, dass die eben an den Stationen war sowieso eben Wasser und Obst, Snacks lagen da rum. Das war für die Stationsbetreuer und für die Teams, die da durchgelaufen sind, die konnten sich da auch bedienen und konnten sich da was mitnehmen. Es war, wie gesagt, an dem Tag warm, man musste nicht 10 Liter Wasser mit sich rumschleppen, man hat überall was bekommen an jeder Station. Und wir haben eben die Stationshelfer damit versorgt mit Wasser und Obst. Die haben Mittag, haben sie was Warmes gekriegt und ein paar Brötchen und so weiter. Und ich habe deswegen relativ wenig Zeit gehabt, bei den Stationen wirklich vor Ort zu sein. Aber ich war zum Beispiel bei einer Station vor Ort, da hat das Team 5 Sekunden, bevor die 15 Minuten um wären, haben die das Rätsel gelöst und hatten die Dose offen und haben das Ding in der Hand gehabt fürs Foto. Wo ich sage, für dieses Team ist dieses Rätsel genau richtig gewesen. Die waren nicht gelangweilt, die hatten nicht nach 5 Minuten alles raus, alles super und die sind nicht dran gescheitert. So, nur ist natürlich die Schwierigkeit, sowas für jedes Team hinzukriegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wir haben das ganz, wenn ich so auch die Zeit im Nachhinein gesehen habe, wir haben das ganz, ganz häufig geschafft, dass wir wirklich die Teams wirklich in ihrem Leistungsspektrum, was sie so haben, gut mitgenommen haben.
Das muss man auch versuchen, diesen goldenen Mittelweg immer zu finden, natürlich, ist ja ganz klar. Einige werden sagen, ganz einfach und so weiter eben, aber scheitern dann trotzdem wieder an der Aufgabenstellung, weil sie sich einfach nicht verhaspelt haben. Das kommt natürlich manchmal auch vor, ne? Und einige sagen, viel zu schwer und so weiter eben, ne? Und für uns galt damals gleich bei der ersten Dingsbundung gleich gesagt, wenn ihr nicht Rot 13 in Wort und Schrift könnt, seid ihr hier schon mal falsch als Helfer, ne?
Also man muss auch sagen, was mir auch so aufgefallen ist, eben verstehendes Lesen. Also ich habe einen Text, ich lese diesen Text und ich nehme die Informationen aus diesem Text auf. Das kann man nicht mehr überall voraussetzen. Also es gibt wirklich, man sollte doch davon ausgehen, wenn ich einen Absatztext bei so einer Rätsel, also ich sag mal Rätselmeisterschaft jetzt dazu, wenn ich den bekomme und da steht irgendwas in dem Text drin, dass da nichts aus Zufall irgendwie drin steht. Das hat alles irgendwie einen Grund, warum das da drin steht. Diesen Text, den hat sich doch keiner mal in 3 Minuten auf dem Klo ausgedacht, weil er gerade Zeitdruck hatte und hat den da einfach aufs Papier geschmissen und dann kriegen die Leute vorgesetzt. Das ist ja alles irgendwie, hat ja einen Hintergrund. Und wenn dann da irgendwie im Text bei der Münsterturmstation gab es einen Text, ging um eine Coin, es ging um eine Coin mit einem Ritter-Signal. Irgendwie muss es eine Coin geben, wo der Signal als Ritter abgebildet ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da stand eben in dem Text drin, der Ritter-Signal kam zuletzt. Das steht da nicht umsonst da. Also die Zahl von dem Ritter-Signal ist die Zahl, die gebraucht wird als letztes. Deswegen steht der Ritter-Signal kam zuletzt. Das ist bei ganz vielen nicht, als haben, ja, den Ritter-Signal habe ich. Und wo kommt da hin? Da weiß ich nicht. Das steht doch da, kam zuletzt. Also da haben sich ganz viele da selber so ein bisschen ins Aus manövriert, weil sie einfach nicht den Text gründlich und gut lesen, richtig gelesen haben.
Ja, man muss aber dazu sagen, Falk, du hast diesen Zeitdruck im Nacken natürlich aber auch, ne?
Ja.
Du hast diese 15 Minuten oder diese 20 Minuten natürlich, die da gesagt werden natürlich eben, ne? Und man erlebt das ja auch, sage ich jetzt mal, wenn man Echtzeit-Caches gemacht hat, wo man als Station oder als der im Außenteam ist, wo man auch liefern muss fürs Innenteam und das Innenteam fragt, ey, wie sieht's aus? Habt ihr nichts und so weiter eben und dann bist du hasspelig oder ne und guckst nicht richtig oder ne, übersiehst diese Information einfach natürlich auch, ne? Das ist habe ich also auch auf den anderen Meisterschaften auch schon beobachtet, auch schon bei einigen Teams auch schon, ne, die einfach nicht richtig gelesen haben, nicht, ne, wo dann drin steht, zählen nur die Laternen, die frei stehen, ne, und die haben alle Laternen gezählt in der Straße, die irgendwo auch angebaut sind, und da steht extra bei, nicht die angeschraubt sind, ne, das nicht mal extra groß geschrieben, aber mal, ja. Die haben mir alle gezählt, ne, und waren hinterher natürlich ein ganz anderes Ergebnis raus, ne, und
ja, das wurden eben wirklich im Text nicht richtig und nicht gut erfasst. Also das war so ein bisschen auch ein Handicap, was noch drin war.
Eine Textaufgabe war immer schon schwierig in Mathe, ne? Sage ich jetzt mal, ne?
Ja. Ansonsten, was ich persönlich gelernt habe, die KI kann wirklich ein guter Freund sein. Also in der Vorbereitung, wir haben unser Social Media Mann Thomas, Tom Diver, CB, der hat ja relativ viel in die Instagram-Kanal und so weiter mit reingeschmissen. Ich war erstaunt über die Geocaching-Lieder, die da so entstanden sind, die da so im Rahmen mit der Meisterschaft dann zu tun hatten. Ja, also das hat mich so ein bisschen weitergebracht, glaube ich.
Man vertraue nicht allen Ergebnissen der KI.
Das ist vollkommen richtig. Man muss immer noch alles, ja richtig, man muss immer noch dreimal hinterher gucken. Aber es gibt auf jeden Fall erstmal, also wir hatten die Situation, dass wir ein Konzept schreiben mussten für die ganze Meisterschaft. Und ich habe in meinem Leben sicherlich für Beruf oder was auch immer schon mal Konzepte geschrieben. Aber ich weiß nicht, wie viele Konzepte der Hörer schon mal für eine Geocaching-Meisterschaft geschrieben hat. Ich vermute mal nicht so viele. Aber wenn man zum Beispiel die KI mal fragt, sagt, gib mir doch mal in das Verzeichnis, was müsste denn in so einem Konzept von einer Geocaching-Meisterschaft drinstehen? Dann kriegt man schon mal recht brauchbare Sachen, die man nachher zwar füllen muss mit Inhalten, aber man kriegt erstmal einen Anhaltspunkt, wo man sich dran langangeln kann. Und das war... hat mich positiv überrascht, was da möglich ist schon.
Wer wollte dieses Konzept sehen? Die Stadt?
Die Stadt, genau.
Also die Stadt wollte genau. Also im Vorfeld wissen, was übernehmen wir die Schirmherrschaft sozusagen.
Genau, also wir brauchten das für die Stadt. Was eben noch ein ganz großes Thema war, wir reden über Beamtentum oder Verwaltung oder wie man es auch mal nennen will. Man rennt eigentlich seltenst offene Türen ein. Wenn man was will, muss man eigentlich wegen jedem fragen. Es kommt einem keiner entgegenlaufen und sagt, du, wir haben gehört, du möchtest, wie wär's denn damit? Man muss sich wirklich um alles kümmern. Ein bisschen schade fand ich das relativ zum Schluss bei der ganzen Geschichte, als dann alles recht fest war, war uns klar, wir müssen mit dem Ordnungsamt nochmal reden. Das Ordnungsamt hat es nicht geschafft, für uns einen Gesprächstermin zu organisieren oder einen Termin für uns frei zu haben und hat uns aufgefordert, das schriftlich einzureichen. Man würde sich das bei Gelegenheit dann mal angucken, woraufhin wir in der Situation waren, dass wir eben nochmal alles fürs Ordnungsamt beschreiben mussten, jede Station einzeln, was wir an welchem Baum hängen und mit Baumbeschreibung und so weiter und so fort, was nachher 16 Seiten ergeben hat. Diese 16 Seiten haben wir eingereicht, dann kam erstmal relativ lange nichts und dann hat in den letzten 2 Wochen vor der Meisterschaft klingelte mein Telefon eigentlich Dauer. Weil irgendwelche Menschen, Grünflächenamt stellte fest, wir wollen ein Pavillon und eine Pagode stellen. Dann sage ich, wie soll man denn ein Pavillon, das geht doch gar nicht. Na, deswegen rufe ich sie an, weil das nicht geht. Dann sage ich, ja, und dann habe ich mit deren Vororttermin, wo ich halt 2,5 Stunden mit der die Station ablaufe und der wirklich zeige, an welchem Baum, an welcher Laterne will ich was dranhängen. Es gibt irgendwie eine Stelle in Cottbus, die sich mit Bewegung im öffentlichen Raum beschäftigt. Die haben das auf den Tisch gekriegt und waren der Meinung, wir rennen jetzt mit 95 Menschen geschlossen in einem Pulk durch die Stadt. Da müsste man ja eine Demonstration anmelden.
Oh, ja.
Dann haben wir telefoniert und zum Glück konnte ich es dann telefonisch im Prinzip schon verdeutlichen, dass das halt nicht 95, sondern es sind zwar 95 Teilnehmer an dem Tag, aber die laufen in Kleingruppen von 5 Menschen. Ach, na, dann ist es ja okay. Dann, wenn ich nochmal Fragen habe, dann melde ich mich nochmal. Für die Geschichte mit der Getränkeausgabe, die wir nur selbst organisieren mussten, musste ich ein Gewerbe für mich anmelden. Ich habe von Freitag um 17 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag von 18 bis 22 Uhr ein Gewerbe betrieben, weil wir den Getränkeausgabe da managen mussten irgendwie. Also da läuft einem keiner hinterher und sagt, so machen wir das oder sowas, sondern das ist alles so, mühsam erlernt.
Und ein zusätzlicher Teil, wo die Beschreibung oder dieses Konzept auch sehr wichtig war, war ja das ganze Thema Fördermittel.
Ja, also wir haben dadurch, dass wir halt in der Innenstadt unterwegs waren und diesen hehren Gedanken hatten, wir wollen im Cottbus im besten Licht präsentieren oder die Cottbus und Lautes präsentieren. Und wir etliche Institutionen hatten, die eben mit dabei waren und auch Sachen für die Informationstaschen für die Teilnehmer beziehungsweise für die Gewinner nachher, da gab es dann noch so ein paar Preispakete, brauchten wir eben vom Innenstadtfonds eben einen Antrag gestellt auf ein bisschen Unterstützung und dafür brauchten wir eben auch noch ein Konzept. Also das war eben dann auch noch einzureichen.
Und für Sponsoren vielleicht auch noch, oder zur Sponsorenwerbung oder was jetzt?
Genau. Na, Sponsorenwerbung ist geht eigentlich ganz gut, weil in der Regel man geht ja zu Menschen hin und sagt, du, möchtest du nicht bei uns irgendwie, und dann kann man das, man kennt die ja meistens schon, dann kann man mit denen irgendwie ins Gespräch kommen. Das geht dann relativ, ich sage mal, auf dem kurzen Wege. Aber eben eine Beantragung für einen Innenstadtfonds oder sowas, das ist halt alles da, die wollen viel Papier und
wollen viel lesen. Ist das touristisch, habt ihr so den touristischen Verkehr an dem Tag irgendwie gestört? Irgendwie ist da was aufgefallen?
Nee.
Wir sind aufgefallen, das schon. Also wir wurden angesprochen. Und wahrscheinlich also andere Teams auch.
Ich habe von vielen Teams die Rückmeldung gekriegt. Ein Team hat mir berichtet, da kam ihnen eine alte Oma mit einem Fahrrad entgegen und als die die gesehen hat, fragte, ist sie gleich zur Seite mit dem Fahrrad? Oh, sie wollen hier vorbei. Machen Sie dieses Geocaching? Ja, ja, wir sind ja bei der soll ich Ihnen was verraten? Brauchen Sie Tipp? Also die hat sich selber... Wir haben im Vorfeld relativ viel die Werbetrommel gerührt, um halt die Region so ein bisschen mitzunehmen. Also Cottbus mitzunehmen und die Lausitz mitzunehmen und waren in den lokalen Medien relativ präsent, haben da relativ viel Rückmeldung gekriegt. Wir haben von einer unserer Kooperationspartnerinnen haben wir den Hinweis bekommen, wir sollen nochmal eine Pressemitteilung machen. Na gut, was willst du mit der Pressemitteilung, warum, wieso, weshalb? Na gut, dann schreiben wir halt so ein Ding, dann habe ich dir das geschickt und sagst du, ja, die ist ganz gut. Und dann frage ich, was mache ich jetzt damit? Na, wir haben hier so einen Verteiler, da können sie die hinschicken. Und dann habe ich die an den Verteiler geschickt und dummerweise meldeten sich von diesem Verteiler dann relativ viele zurück. Und unter anderem war da die DPA, also die Deutsche Presseagentur, dabei. Mhm. Und die haben das als begeistert aufgenommen, das Thema. Wir hatten dann mit denen einen Termin gemacht und die haben, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag vor der Meisterschaft haben die das über ihre Ticker laufen lassen und die DPA ist ja so organisiert, die haben ja keine Endkunden, sondern die stellen Nachrichten für Nachrichtenseiten zur Verfügung und die kaufen sich ein und publizieren die dann auf ihren Seiten und das ging dann relativ, na viral würde ich es nicht nennen, aber das hat glaube ich einen relativ großen Einschlag in der Presse gehabt, also ich sag mal Weltstern glaube ich, also die großen Medien, die waren die Zeit, die waren alle mit dabei und haben eben diese Pressemitteilung von der DPA teilweise 1:1, aber teilweise auch noch ein bisschen redaktionell geändert, übernommen und haben das so gestreut. Wir waren in der Borkener Zeitung. Ich wusste nicht mal, wo Borken liegt.
Borken liegt in Hessen.
Ja, das habe ich dann auch.
Nee, also falsch. Okay, bin ich falsch. Okay, Dirk sagt was anderes.
Münsterland, da arbeite ich. Das ist mein Arbeitgeber.
Okay, gut. Okay.
Deswegen habe ich so ein tolles Kennzeichen.
Wieder ein Punkt.
Ohne Rücksicht, BOR.
Wieder ein Punkt von meiner Bucketlist abgehakt. Ich war in der Borkener Zeitung.
Weil das tatsächlich eine Kreisstadt sogar ist. Und der Kreis ist ähnlich wie der Weserkreis relativ groß.
Und ist jetzt bestens informiert über die Geocaching-Meisterschaft in Cottbus.
Das ist dann einmal quer durch.
Aber ich weiß, die Borkener Zeitung hat, glaube ich, viel Paywall.
Ja, wer die hochqualitativen Berichte wissen will, der muss halt dafür bezahlen.
So schaut's aus.
Ja, Pike, wenn du rauskriegst, wie viele Borkener jetzt nach Cottbus gereist sind.
Ja, wir nicht dabei waren. Ne?
Ja. Oh, ihr wolltet nicht dran teilnehmen, Dirk.
So das ist gar nicht wahr. Wir haben es probiert. Wir haben es
probiert, aber ja, ist klar. Ne? Genau. Gut.
Also wir haben von den Teilnehmern haben wir auch, was so die Logs angeht, also in den Gesprächen sowieso, haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben in den Logs von den Events, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, was so die Region, die Außendarstellung der Region betrifft und wir haben es auch dankbar aufgenommen. Wir hatten dann nochmal ein großes Dankeschreiben an unsere Unterstützer hier in der Region eben aufgesetzt und haben dann gleich nochmal mit Screenshots diese positiven Feedbacks, die da reinkamen, eben wiedergegeben, um nochmal zu zeigen, diese Aktion hat wirklich was gebracht für die Region. Also ich weiß, ich hatte mich mit einem Team unterhalten, die sagten mir im Vorfeld, als sie irgendwie zu ihren Freunden oder Bekanntenkreis kommuniziert haben, sie fahren nach Cottbus, haben die gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, oh Gott, wie wollt denn ihr da wiederkommen? Und die können eben jetzt nach dem Wochenende wirklich schwärmen sie und sagen, ja, also Cottbus ist echt ein Besuch wert, kann man sich angucken, da ist eben mehr wie grau, einfarbig und alles doof. Und das fand ich halt, das hat mich so, das ist so das Ding, was mich am meisten bewegt hat für diese Meisterschaft oder was ich am meisten mitnehme.
Ja, so war es ja auf der Abendveranstaltung auch. Also da sind ja Teams rumgegangen und haben dann auch eben noch mal den Tag Revue passieren lassen.
Haben Jörg, du bist ja abgehakt.
Dass sie dabei sein konnten und dass sie eben überrascht waren, dass die Stadt so ganz anders ist, wie sie sich vorgestellt haben.
Ja.
Ich hier gerade zwischen Peine, also
eine?
Ich schreibe es in den Chat.
Schreib den Chat, genau. Okay.
Ich schreibe beim Autofahren mal in den Chat.
Ja, er kriegt das irgendwie hin schon. Er kann auch einen Parkplatz fahren auch noch.
Ah, ich glaube, der hat bezaubernde Mitfahrer.
So, okay, gut. Dann, ja. Gut. Wo waren wir? Ich bin ja gerade etwas weiter. Vielleicht muss ich gerade was anders nehmen, Regel noch.
Eine Außenwirkung also, von Cottbus, habt ihr wirklich was getan.
Außenwirkung, genau.
Respekt.
Ja, also Cottbus ist, wenn wir jetzt auch das vorher noch nicht genau wussten, trotzdem eine Reise wert, würde ich jetzt sagen. Ne?
Ja.
Und es sind ja nicht nur die Meisterschaften, sind dann irgendwelche Meisterschaft-Caches jetzt in normale Geocaches umgewandelt worden? War denn dafür Platz oder war das? Nee,
weil, wie gesagt, so wie, also da, nee, Quatsch, ich erzähl Mux. Wir haben bei der Quali zum Beispiel gab es einen Lab-Cache, den die Teams erledigen mussten oder absolvieren mussten. Und dieser Lab-Cache liegt weiter an Cottbus und hat jetzt noch einen Bonus gekriegt, also diesen traditionellen Tradi-Bonus, den es dann üblicherweise immer für gibt. Der Lab-Cache, der bei der Meisterschaft jetzt hier gespielt wurde, der liegt weiter da. Ansonsten ist es halt von den Stationen so, mit dem Münzturm, das war halt eine einmalige Geschichte an diesem Tag. Also was soll man damit machen? Es ist vom Wendischen Museum, die haben im Rahmen des Prozesses des Ausarbeitens dieser Station da vor Ort, sind die hellhörig geworden und haben dann gleich verkündet, aber wenn ihr mit dem Ding hier fertig seid, wir wollen den Cache bitte richtig für uns hier drin haben. Also wir wollen irgendwas, was wir hier schön zeigen können. Und da wird es wahrscheinlich in mittlerer Zukunft wird es in Cottbus noch 3-4 Caches geben, die aufgrund der Meisterschaft jetzt und der Kooperation, die man mit irgendwelchen Leuten vor Ort hat, die es da gemeinsam geben wird.
Also auch am Spremberger, auch am Spremberger Turm oder was könnte man das
genau machen? Genau, der Spremberger Turm, der hat schon mit, ich persönliche Wahrnehmung, einen der schönsten Caches von Cottbus obendrauf. Und da ist man ja mit Geocaching durch diese 161 Meter Sperrkreis natürlich schon mal ganz gehandicapt. Und jetzt 200 Meter vom Spremberger Turm in Cache zu legen und den Spremberger Turm zu nennen, wäre ja albern. Also das ist ja, gerade weil wir in der Innenstadt sind, das ist nicht irgendwo die Heide, da ist ganz viel, was man im Geocaching-mäßig nutzen und erschließen und zeigen kann. Aber auch diese Geschichte zum Beispiel mit dem Bootshaus, mit dem Tresor, sowas kann man da nicht hinstellen. Also den stelle ich hin, einen Tag später hat irgendjemand eingesammelt, weil er das Schloss cool fand oder die Holzkonstruktion oder was auch immer. Das funktioniert ja dann einfach nicht.
Ich lese mal die Wortmeldung von Jörg nochmal vor. Es war schon an dem Abend sehr beeindruckend, dass die Teams danach eben auch mit ihren Äußerungen in ihr Bild vom Tag ausgedrückt haben. Dass die Stadt halt nicht so grau und nicht so schlimm ist, wie es immer früher erwartet hatte und quasi auch mit diesen Bedenken angereist waren. Das hat er jetzt geschrieben, jetzt nachdem er jetzt ja. er sitzt als Beifahrer daneben.
Ja, sehr gut.
Jo. Man könnte diese Abstandskonflikte ja einfach mit Open Caching umgehen. Mikas Werbeblock.
Ja, genau. Ich möchte auch betonen, dass ganz oben auf dem Spremberger Turm nicht etwa der tolle Cache ist, sondern mein Sightseeing Virtual Cache. Den musst du nämlich ganz oben betreten, um die Aussicht zu haben. Aber der bessere Cache ist natürlich unten, gebe ich zu.
Okay. Ja, ich konnte bei meiner Frage natürlich nicht wissen, wie natürlich Cottbus selber ausgestattet ist schon. Ich bin, glaube ich, nur einmal durchgefahren, glaube ich mal, vor 12 Jahren, also, 13 Jahren schon und so weiter eben auch nur mehr.
Um einen Werbeblock für Cottbus zu schalten, wir haben in der Innenstadt bzw. im Stadtgebiet sind wir schon relativ gut aufgestellt mit Caches. Ich glaube, wenn ich hier hinkomme und sage, ich möchte jetzt gern einen neuen Cache legen, kriege ich relativ viele Abstandskonflikte. Also hier liegt schon einiges auch jetzt weg von wirklich die blöde Filmdose, der blöde Paddling einfach nur hinterm Busch. Die Listings, die Caches ist schon relativ durchdacht alles und hat irgendwie einen guten Bezug zu der ganzen Geschichte. Was vielleicht noch für viele ein Zugpferd sein könnte, ist die sogenannte Ruckrunde, RUC. Das ist eine Rundum-Cottbus-Runde. Man hat eben die Stadtgrenze von Cottbus oder die Gemarkungsgrenze hat man eben mit Dosen belegt oder mit Dosen gelegt. Da liegen 140, 160... Wanderer sagt über 200 Dosen, die da im Kreis liegen. Also es lädt wirklich ein, gerade diese Runde, wenn man nicht selber ein Fahrrad hat oder ein E-Bike hat, sich mit einem E-Bike hinzusetzen und dann kann man vermutlich, denke ich jetzt mal an einen Tag, wirklich Punktemasse hier in Cottbus machen und wenn man sich das geben möchte, so ein Powertrail.
Schau gerade mal auf die Karte nebenbei, mal versucht das mal zu finden.
Also wofür Cottbus recht relativ lange Zeit ja bekannt war, waren Lost Place Caches. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es von den LP for the Kings damals, gab es ja irgendwie immer so ein Event, wo die irgendwie so Lost Places so belohnt oder so jährlich prämiert haben oder sowas. Ich glaube, da war Cottbus immer recht groß oder recht gut mit dabei. Wir hatten so eine große Bäckerei, wir hatten so einen ehemaligen russischen Militärstandort, die haben wir gebacken. Da gab es so solche Sachen, eben ganz viel NVA oder sowjetische Besatzungsarmee oder wie nennt man die russische Armee, die war ja auch hier stationiert. Die hat ja auch relativ viel liegen lassen nachher. Da gab es relativ viele Sachen zu gucken. Aber da muss man eben auch sagen, wir sind eine Strukturwandelregion. Wir entwickeln uns jetzt so von der Hardcore-Energie, also Hardcore-Braunkohle als Energieträgerregion, wandeln wir uns schon um so eine Art. Naja, die Bahn macht hier viel als Instandhaltung und eben für die erneuerbare Energie von der Forschung her, von der BT, also von unserer Uni sind wir recht gut dabei. Da soll es einiges geben. Also wir sind schon so eine Strukturwandelregion hier und da ist einiges im Entstehen und alte Sachen werden abgerissen und neue entstehen. Und deswegen nimmt natürlich dann auch die Anzahl der Lost Places nimmt halt ab und wird eben überschaubarer. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir haben von der Cash-Situation in Cottbus haben wir eine ganz gute Lage. Man kann hier gut, glaube ich, ein Wochenende verbringen und tolle Sachen entdecken.
Gut, ja. Jo. Gibt es denn von euch noch zu den umfassenden Wortmeldungen von Falk noch Fragen?
Mich würde mich mal interessieren, schließlich sind wir ja die nächsten Ausrichter. Was war denn jetzt so ungefähr das finanzielle Ausgang bei dem ganzen Abenteuer? Also seid ihr auf irgendwelchen Kosten sitzen geblieben oder hat sich alles so plus?
Also seid ihr noch am Austausch? Da sind wir noch dabei, das auszubaldobern alles. Also du hast ja verschiedene Planungsgrößen, mit denen du schon mal fest rechnen kannst, was reinkommt. Also du hast da Teilnehmergebühr. Mhm. Ansonsten, was du eben über die Coins und so weiter hast, das ist halt alles das Prognostizierste. Also kann man schlecht sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich nicht davon aus, dass wir miese gemacht haben. Also dass wir irgendwie privat irgendwie was zuschustern mussten. Das kommt immer darauf an, was du halt haben möchtest. Also persönlich jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Zelt, was da stand, dieses Weiße. Das haben wir eben selber, das haben wir dazu gebucht, weil wir uns schlecht abgesprochen haben mit dem Bootshaus. Hätten wir gewusst, dass das Bootshaus dieses rote Zelt auch an dem Wochenende da stehen hat, was denen gehört, dann hätten wir wahrscheinlich auf diese Miete von diesem weißen Zelt verzichtet. So hatten wir es eben gemietet und mussten es jetzt halt bezahlen, aber dafür war es eben einfach jetzt ein bisschen bequemer. Also wir haben da nicht alle so zusammengehockt gesessen, sondern haben das ein bisschen mehr streuen können. Okay, also wie gesagt, ich glaube, man sollte sich, also ich glaube, wir haben relativ realistisch geplant. In der Stadt kam einmal die Aussage, als wir mit unserem Finanzkonzept kamen und unsere Gesamtkosten eben denen mit verklickert haben, waren sie sehr erstaunt und sagten, also für eine deutsche Meisterschaft, das ist ja total wenig, ist ja total billig. Wollt ihr nicht mal ein bisschen mehr machen? Wo wir aber auch gesagt haben, nee, also wir brauchen nur das. Das kommt drauf an, was man für einen Anspruch hat. Also wenn man die Meisterschaft runterfahren möchte und ich sag mal in einer Region ist, wo man zum Beispiel die Gastro ausgelagert kriegt, weil man irgendwie sagt, wir haben für den Freitag eine Lokalität, wo sich alle treffen und wir haben für den Samstag irgendwie eine Lokalität, wo das alles stattfindet, dann ist ja dieser gesamte Posten mit den Ausgaben für Essen, Trinken ist ja schon mal weg. Wenn man noch einen Sponsor findet, wenn man möchte und den Helfern und den Teams eben Nahrung zur Verfügung stellen will, Wasser oder irgendwie sowas, wenn man das möchte und man findet halt einen Sponsoren, der sagt, ich sponsor euch das, dann kostet halt nichts. Muss einfach sagen, wir sind ja in einer glücklichen Lage in Deutschland, Wasser kostet ja auch, also das Industriewasser aus dem Land kostet ja nicht die Welt. Also das ist ja auch noch alles möglich. Und unser Wasser könnte man ja im dümmsten Fall auch nutzen. Also da gibt's so Wege. Ansonsten, das ist halt wirklich davon abhängig, was du halt vorhast. Du kannst natürlich teure Locations dir anmieten. Also weiß ich, wenn du in Berlin sagst, ich will aber eine Station in Berghain machen, kannst du das sicherlich tun, wenn du halt den entsprechenden Schein auf den Tisch legst. Musst du halt gucken, wie das refinanziert kriegst.
Also der Funkturm wäre auch noch eine tolle Location vielleicht.
Ach, da gibt es jede Menge. Also Sehenswürdigkeiten brauchen wir uns nicht verstecken.
Ja. Wo ich überrascht war, wir haben den Stationsverantwortlichen immer gesagt, wenn ihr Ausgaben für die Stationen habt, sagt uns das. Wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung. Wir müssen halt gucken, sagt Bescheid. Wir erklären es, dass wir das irgendwie finanziert bekommen. Und es haben sich relativ wenige gemeldet. Also viele haben eigene Sachen eingebracht und waren auch damit zufrieden. Ich sag mal, jeder leistet seinen Beitrag so. Also waren damit auch zufrieden und da kam auch dann nichts irgendwie, ich will das nochmal wieder. Und das, was jetzt halt übrig bleibt, also jetzt zum Beispiel die ganzen Kisten mit den Schlössern und dem ganzen Zeug, das behalten die Leute. Das werden die jetzt irgendwo bei irgendwelchen anderen Caches verbauen.
Ja. Damit werden wir wieder zu deiner Frage, Carsten, ob irgendwas wieder in als Cache landet.
Ja, genau. Also es wird also irgendwas, also sozusagen
recycelt.
Genau, ich denke, von dem Material geht auf jeden Fall was weg. Mhm. Also was ich euch ans Herz legen würde, denkt auf jeden Fall über die Coin-Option nach. Also diese Coins Also ich bin Coinsammler, gut, ich bin vielleicht befangen, aber macht, lasst bitte auf jeden Fall für die Meisterschaft Coins machen. Ich glaube, das sind schöne schöne Andenkensachen, die die Leute haben. Setzt euch rechtzeitig regelmäßig hin, legt Prioritäten fest. Ihr braucht Leute, die Verantwortung übernehmen, also so lose Absprachen irgendwie, das funktioniert nicht. Und wenn ihr nach außen tretet irgendwo, sucht euch irgendwie was, es hört sich jetzt so albern an, so einen seriösen Anstrich. Aber schlawinert nicht irgendwie ins Bürgeramt und sagt, ach, ich bin der Paul, ich mache hier mal demnächst so eine Meisterschaft mit 300 Menschen, die hier kommen, hab da mal irgendwie einen Hydranten für mich, den ich da benutzen kann für eine Wasserversorgung. Nee, also versucht so ein bisschen Seriosität, macht euch einen Briefkopf, kommuniziert wirklich so formell oder seriös nach außen. Das öffnet, glaube ich, viele Türen und bringt bei vielen Entscheidern, ist dann so das Zünglein an der Waage, ob die halt sagen, ja, wir können was gemeinsam mit ihnen machen oder das sind halt irgendwie, ja, was will diese Privatperson von mir? Geh weg, du störst mich in meinen Arbeitsabläufen.
Also, Mika,
ja, danke, ja.
Das ist dann also ein klarer Arbeitsauftakt, dann glaube ich schon, ne?
Ja,
bitte nicht als Auftakt verstehen.
Das waren gute Tipps.
Davon. Also ich muss auch ganz einfach sagen, ich bin ja da naiv reingegangen. Ich habe ja gedacht, so eine Stadt wie Cottbus, ich komme da hin und ich habe irgendjemanden, der für den Tourismus verantwortlich ist, zu dem gehe ich hin und der kann mich an die Hand nehmen und sagt mir, wo ich mich wohin mitwenden muss. Weit gedacht. Wir haben angefangen im letzten Jahr, im Juli, glaube ich, haben wir die ersten Kontakte zu den Tourismusfunktionen der Stadt aufzunehmen. Ich bin der Meinung, im Februar habe ich halbwegs verstanden, mit welcher Sache ich zu welchem Tourismusgeschichtending in Cottbus laufen muss, wenn ich was von denen will. Weil das so komische Strukturen und undurchsichtige, für mich als außenstehende Laien undurchsichtige Strukturen sind, das ahnt niemand. Und das ist halt auch, wie gesagt, das nimmt sich keiner an die Hand. Das ist wirklich ein Lernprozess, der da abläuft. Und man lernt unwahrscheinlich viel über Bürokratie, Verwaltung und so weiter. So, trotzdem wäre mein aktueller Stand immer noch, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt unser Team würde den Zong ziehen und würde im Jahr 2026 an einem Samstagabend auf der Bühne stehen. Es würde gesagt werden, Team Mystery Masters Lausitz, erster Platz. Ich gehe aktuell noch davon aus, dass wir dann sagen würden, wir würden mal ein Jahr verzichten. Also noch bin ich nicht so weit, das Ding gleich wieder aufzukrempeln.
Weil man muss nicht, ja, ne, man kann auch mal noch ein 2.0 oben draufsetzen, vielleicht nochmal, ne?
Aber jetzt weiß doch, wie es geht.
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ungefähr weiß man, auf was man sich da einlässt, das ist schon mal klar.
Ich habe dann schon ein Thema für euch. Cottbus Reloaded.
Ja. Aber das ist, also man muss auch einfach sagen, wenn wir nicht Familien hätten, die hinter uns gestanden hätten, als ich an dem Samstag nach der Meisterschaft, in Suhl, das war am 15.06. letztes Jahr. Am 16. hat unser kleiner Sohn Geburtstag, also musste ich an dem Abend aus Suhl wieder los, weil ich muss ja am Sonntag früh hier sein zu seinem Geburtstag. Und ich stand dann hier und habe mit der Frau ihm geredet und die hat mir dann ganz klar gesagt, ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich bei dem Krams, den du davor hast. Wenn die gesagt hätte, nee, das geht nicht, oder sie hätte gesagt, gut, das ist dein Bereich, wenn du das machen möchtest, mache das, aber ich halte mich da raus, das hätte für mich, für mein, was den Anspruch, den ihr habt, hätte mir das Rückgrat gebrochen. Also ohne die Unterstützung von den Familien, die dabei sind, die hinter dir stehen, ohne die Unterstützung der lokalen Community, die dahinter steht, die auch immer wieder, wo du merkst, du hast so eine verrückte Idee, du kommst dahin und die tragen das alle mit, bist du echt verloren. Und rein psychologisch, du musst dich echt von positivem Erlebnis zu positivem Erlebnis musst du dich durchhangeln. Also du erlebst auf dem Weg dieser Veranstaltung, kriegst du, ich sag mal auf gut Deutsch, so viel Scheiß um die Ohren gehauen, wo du denkst, du willst doch nur so ein schönes, nettes Ding machen für irgendwie und jetzt musst du hier 20 Formulare ausfüllen und musst mit dem reden und dem reden und dem reden. Wo du denkst, ist es dir das eigentlich wert? Du musst es für dich selber filtern und musst auf den Trichter kommen, dich von positiven Sache zu positiven zu hangeln. Dann kriegst du eine Kiste rein, weiß ich nicht, mit 20 3D-Brillen, so eine Dinger, für die Verpreisung und sagst, ach geil, jetzt hast du wieder was erreicht, jetzt hast du da irgendwie wieder was Schönes, da werden sie sich aber freuen, wenn sie das kriegen.
Ja, aber es ist immer manchmal so ein Weg, so ein Kämpfen gegen Mühlen, Windmühlen sozusagen, ne?
Richtig.
Gegen Beamtenschaft oder gegen die Formulare der Beamten, wo sie hinter verstecken können.
Also
ich will jetzt hier keinen persönlich angreifen.
Vielleicht gibt es in Berlin irgendwelche Verwaltungsmenschen, die nur darauf warten, dass endlich mal jemand kommt und fragt, ach, endlich kommt mal jemand, will jetzt die Geocaching-Meisterschaft bei uns ausrichten. Ist ja super, da warte ich schon seit Jahren drauf. Dann wäre das super. Aber hier in Cottbus war es nicht so. Also hier in Cottbus war es wirklich wie Gang von Pontius zu Pilatus oder wie geht dieses Sprich, wie ist diese Redewendung da? Also man rennt ja wirklich von A nach B und muss kleinschrittig...
Passagierschein?
Nee,
den A43 oder
ja,
so?
Ja.
A38.
Ach so, ja, genau.
Also nutzt Kontakte. Wenn ihr irgendwo vielleicht Verwaltungskontakte habt, in Suhl, der Hauptverantwortliche für Suhl, der hat ja am Rathaus gesessen. Der war ja da irgendwo angestellt am Rathaus. Das hat den ja im Prinzip die halbe Meisterschaft schon mal reingebracht, weil er eben die ganzen Kontakte allein durch diese Geschichte da soweit hatte.
Ich kann nur daran erinnern an das Mega in Schleswig. Der Oberbürgermeister hieß Herr Dose. Das war natürlich sofort natürlich ne, der Lacher der Nation natürlich gleich.
Jo.
Ne? Also sich die Oberbürgermeister für solche Aktionen ins Boot zu holen, ist bei anderen Aktionen, habe ich es mitbekommen, auch schon in Uelzen, wie die damals diese Labcash-Serie gelegt haben, die hatten auch den Oberbürgermeister dabei, der hat morgens, oder der Bürgermeister, ich weiß nicht, der hat morgens eine kurze Ansprache gehalten und ist dann mit offenen Augen durch seine Stadt gelaufen und hat dann so erfahren, was es alles für Möglichkeiten gibt in seiner Stadt und so weiter eben, ne? Das Ganze haben die Gifhorner bei ihrer Mühle auch nochmal aufgegriffen. Nochmal haben auch den Oberbürgermeister ins Boot geholt. Das war auch alles ein guter Begriff immer. Also ein gutes Standing natürlich für die natürlich.
Richtig.
Auch. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass Berlin eine ganz andere Nummer ist an Größe. Entschuldigung, wenn ich mal da zwischenrede. Also Suhl und Berlin zu vergleichen mit Bürgermeister und Verwaltungsamt. Hier ist eben alles ein Stückchen größer sozusagen und schwieriger irgendwas zu machen, dann sind wir auch noch Bundeshauptstadt und so weiter. Das ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja, also man hört es bei ihr, die Iris, ne? Also du kommst von da und
genau, das war es bei mir eben, ja.
Genau,
also ich pflichte ihr bei, also wenn man in Cottbus den Bürgermeister fragt, dann kann man Glück haben und kommt vielleicht gut durch, aber ich bezweifle wirklich, dass ich, wenn ich den Bürgermeister anschreibe, überhaupt eine Antwort bekomme. Selbst mit dem offiziellen Briefkopf nicht. Also.
Du meinst den regierenden Bürgermeister,
bitte. Ja, genau.
Ich bin die richtige Bezeichnung, glaube ich.
Ne? Stimmt, wir hätten ja auch einen Bezirksbürgermeister, aber nein, ich meine den.
Ja, aber geh doch nicht so ran, dass du keine Antwort kriegst. Schreib doch trotzdem erstmal, was soll passieren? Im dümmsten Falle schreibt ja, ich keinen Bock. Oder wenn du nett formulierst, kannst du ja eine Formulierung reinbauen, wenn sie das nicht können. Was denken sie
denn?
Wer kann mir denn da helfen? Und ich glaube, das ist eine Sache. Also mal rein ökonomisch, was hat es den Oberbürgermeister von Cottbus denn gekostet? Gar nicht. Er hat einen Brief geschrieben, ja, dann macht es halt, schreibt es halt drauf. Und der hat seine rechte Hand losgeschickt für eine Rede, die er hier halten muss. Ansonsten war das für den, der hat ja nie was damit zu tun gehabt.
Ja.
Also das hat
der den gar nicht gekostet. Der muss ja noch nicht mal eine Rede halten, ne? Bei euch
richtig.
Hat er ja seinen Dezernenten vollschickt.
Ja. Und ich glaube, Berlin ist halt einfach durch die Anzahl der Menschen, die da leben und die Anzahl der Cacher, die da unterwegs sind, die man eventuell für irgendwas begeistern kann, ist halt eben eine ganz andere Ausnummer. Also wie gesagt, wir haben in Cottbus mit 56 Leuten sind wir jetzt hier gestartet. Das ist ja in Berlin ein Bezirk, nicht mal.
Und den K977,
genau, der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
Den habt ihr vielleicht auch schon mit dem Boot?
Der ist auch dabei, ja.
Also dann habt ihr doch schon fast die halbe Miete dort schon.
Ja, ich sag ja, also wir haben eine sehr starke Community, also eben war ja zu hören Spymay, im Chat zu sehen war noch Durstlöscher, also da sind sehr viele dabei und deswegen mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen, aber trotzdem ist man natürlich immer ein bisschen aufgeregt, weil also für mich wäre es das erste Mal als Organisator und
ja, das wäre für die anderen auch wahrscheinlich wohl gewesen, ne?
Naja, ja, also wir haben jetzt beschlossen, dass unser, wie soll ich sagen, der den Hut auf hat, ist Ramona. Also deswegen hatte ich gefragt, ob die Ramona gerade da ist. Anscheinend nicht. Oder sie ist inkognito da. Also Taro 2. Und Ramona war ja damals auch schon die Co-Chefin von dem Back to the Roots. Das hat sie ja mit K977 und noch, glaube ich, bei mir, du warst ja auch dabei, ne? Also sozusagen als Orga-Team gemacht. Sie kennt das ja schon. In dem Sinne ist das schon, es geht nicht ganz in unbedarfte Hände, sondern sie weiß, auf was sie sich da einlässt. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch mit Ja gestimmt. Sie war einer von den dreien. Ich kann ja die anderen auch noch verlautbaren, ne, Micha?
Nein, mach nicht. Das war, ist eine teaminterne Abstimmung.
Okay. Ja, stimmt, war intern.
Gut, okay. Aber ihr habt diese Abstimmung gemacht, ihr habt zugesagt, ihr macht das und so weiter. Das heißt also, freuen wir uns auf die 20. Meisterschaft in Berlin.
Genau.
Da, wo sie vor 20 Jahren oder vor nicht vor 20 Jahren, aber vor
durch 2004. Corona
bedingt, 2004 gestartet ist eben mal. Da kommt sie dann nach 20 Jahren oder sie war ja auch schon zur 17. War
also
sie
dann ja auch schon. Es ist die 20. Meisterschaft, aber du hast recht, also durch die Corona-Pause oder so. Also es fand ja schon vor 21 Jahren statt, ne? Wenn ich jetzt richtig zähle. Nee, 22. Ja. 22, ja, ja, hast recht. Ja. Ich habe nicht beachtet, dass wir ja demnächst Jahr erst das machen.
Der Heinzelmann, der Nick, hebt die Hand. Hat eine Frage oder was? Ach so, okay. Gut. Da war eine Wortmeldung, ich wollte das jetzt nicht abhören.
Nee, ist doch klar, kann gerne. Okay. Nee, so sollte es doch eigentlich auch sein. Tut mir leid, dass ich hier mit dem Handheben die ganze Zeit verpasst habe.
Nein, macht nichts. Gut, okay. Ja, Falk, ich hoffe, du hast alles Wissenswerte an uns weitergegeben.
Ich gehe davon aus.
Gut.
Es war sehr umfassend.
Wenn irgendjemand irgendwas, eine Frage noch brennt oder sowas, wir werden die GC-Meisterschaftsseite, werden wir noch ein paar Tage behalten wahrscheinlich. Wir wollten noch eine Auswertung irgendwie noch machen, eine offizielle. Und dann werden wir die an Berlin abgeben, beziehungsweise mit Marc, also mit Essmann schon ist schon kommuniziert, dass wir die abgeben werden. Ansonsten anschreiben über die üblichen Geocaching-Kanäle.
Also der Staffelstab wird weitergegeben sozusagen, eben die Homepage wird weitergeführt eben und sie muss nicht neu erfunden werden.
Naja, wir haben jetzt, also ich hatte mit Marc mal geredet, ein bisschen schade ist es ja, dass im Prinzip jedes Jahr diese Meisterschaft, also die gc-meisterschaft.de ist ja die offizielle Webseite, dass die jedes Jahr von Team zu Team weitergereicht wird und jedes Jahr macht das Team, was die weiterreicht, macht die Platte, setzt sie wieder neu auf.
Ach so, okay.
Das ist ein bisschen schade. Also ich weiß, dass wir letztes Jahr wirklich händisch da gesessen haben und diesen ganzen Krempel, der auf der Seite stand, runtergeladen und teilweise mit Copy und Paste runtergeladen haben, um den dann, nachdem die Seite dann neu aufgebaut war, über irgendein WordPress oder so, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, um dann die Inhalte da wieder einzuspielen oder neu aufzusetzen. Und das ist echt... Einfach, einiges ist Quatsch. Also es wäre halt schöner, wenn man irgendwie vielleicht eine Funktion findet, dass diese Seite zwar dann jedes Jahr wechselt von den Zugriffsrechten etc., also von den, aber halt die Inhalte drauf stehen bleiben können. Und da hat mir der Marc versprochen, er denkt schon mal drüber nach. Er hat sich da, er hat einen Plan.
Gut, okay.
Wenn Marc das sagt, dann wird er wohl recht haben.
Ich gehe fest davon aus.
Marc kennt sich ja super aus, wenn es um genau, IT geht da.
Genau.
Jo.
Ja. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Falk, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Ja.
Ich habe zu danken, dass ich es aufnehmen durfte.
Genau, das hatten wir.
Das war ja, glaube ich, auch eine Premiere, kann das sein?
Das war eine Premiere für uns heute und so weiter eben hier. Und die Leute sind da geblieben. Also wir hatten zwar ein bisschen Fluktuation, das ist zwar gegeben auch so, aber es ist, glaube ich, keiner irgendwie gemerkt, das wird hier aufgenommen und ich gehe sofort wieder raus.
Ich finde es immer schade, wenn man so eine inhaltliche Veranstaltung macht, wenn es dann eben nur so zeitlich begrenzt möglich ist, die wahrzunehmen. Also deswegen mag ich den Podcast so, weil man die zeitunabhängig dann, ich kann halt morgen Nachmittag, kann ich mir das Geschwafel heute nochmal anhören. Das ist halt ganz schön. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich es aufnehmen durfte. Wie gesagt,
der Podcast weitergeht.
ja, ich hoffe, dass du da jetzt... Gut, und dann hört er das demnächst mich beim Geo-Gedöns.
Genau, und ich hatte mich im Vorfeld, Dirk, hatte ich mich mit Björn kurz geschlossen so weiter und hat einfach mal gefragt, wie machen wir das am besten so weiter eben. Er gab mir diesen Tipp mit diesem Chat und so weiter eben, also hat mir aber auch ins Ohr gelegt sozusagen, Carsten, vielleicht könntest du das ja öfter mal aufzeichnen einfach mal und irgendwo dann auch wieder mal zur Wiedergabe irgendwo freigeben natürlich.
Gut, müssen die Leute halt wissen, dass es aufgezeichnet wird und dass es...
Und auch irgendwo dann natürlich. Genau. Ich habe mir heute mal kurzzeitig mal, wie ich heute Morgen das getestet habe, mal kurz mal so eine kleine Datei einfach mal eingespielt, einfach mal für mich. Ich habe mal geguckt, geht das und so weiter. Ich kriege also nur einen Link von Zoom mitgeteilt eben, den ich dann irgendwie freigeben kann oder mir auch wo speichern kann eben natürlich eben und muss mir jetzt einfach mal gucken, wie das einfach so von der Menge her, was das so an Gigabyte irgendwie frisst so weiter eben oder Megabyte. Da muss man mal schauen einfach mal, was das für Mengen sind. Kannst du was schon sagen? Weil die Aufnahme läuft, glaube ich, noch, ne?
Die Aufnahme läuft, ich will die auch nicht anfassen. Solange wie sie läuft, fasse ich die nicht an. Ich drücke irgendwo auf den Stopp-Knopf, dann bin ich gerne aussageberechtigt, aber aussagefähig. Cool. Aber bis dato.
Ich drücke mal jetzt auf Stopp. Ich habe allerdings erst später begonnen. Moment.
Das habe ich gemerkt, Mika. Ich hatte das gesehen. Ich bekam auch eine Meldung dafür, dass du auch noch mit aufzeichnen wolltest noch.
Jetzt steht da, sobald das Meeting endet, wird die aufgezeichnete Datei zum MP4-Format konvertiert. Das okay. heißt, da müsste jetzt erst alles zu Ende sein.
Okay. Der Mika muss sich schon mal alles zum Nachhören bereitlegen. Ich hoffe, du hast an die Wildcard gedacht.
oder jetzt zwei Wildcards, oder wie ist das jetzt? Weil 20 jetzt?
Ist wahrscheinlich noch zu früh, oder?
Nee. Nein, wir lassen einfach nur 5 Gruppen zu. Ist viel einfacher.
Eine ganz harte Quali, nein. Schockt die
nicht. Nehmt 6, da könntest du mal einen Würfel lösen.
Gute Idee.
Moment. Danke für den Thema.
Lass 6 anreisen, da gibt's einen Würfel und fertig.
Es gibt da auch die Würfel mit 20 Seiten, ne?
Ah. Wahrscheinlich okay. gibt's den mit 19 dann auch.
Also Dürres
19 kenne ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt noch 4. Aber da will keiner einen 8, einen 10er oder halt einen 20er, ne?
Okay, gut. Also, ne, die Möglichkeit besteht, also, dass auch ein paar mehr werden könnte, natürlich.
Also ich würde mich freuen, ihr kennt ja meine Meinung aus dem Podcast, dass da wir sonst zu viel immer die gleichen Teams aufrutschen. Und das ja. ist halt leider Gottes viel Mystery-Meisterschaft. Gerade im Vorfeld, wie der Pike das ja erwähnt hat, ist das halt so, du weißt es halt nicht, wie viele Leute da sitzen. Also ich kann von uns zumindest sagen, ist vielleicht auch am Ergebnis gut zu sehen, wir kämpfen jedes Mal mit dem Teamgröße, die wir auch dürfen.
Fünf. Kannst du andere Aufgaben machen? Pike hat ja schon den Tipp gegeben, wer lesen kann, nimmt klar im Vorteil raus, dass er Aufgaben, die dann den Text in sich haben.
Ja, wobei du bist da auch bei der Meisterschaft, also wenn du in der Quali bist, bist du auch ordentlich unter Zeitstress. Also vielleicht als Feedback, was ich so hatte, wir hatten, glaube ich, irgendwie das Problem einmal mit der Mittagspause. Das war so ein bisschen, weil deine Aufgabe lief und da musst du schon ein bisschen jonglieren, wie das dann wirklich läuft. Das hat wir erst gar nicht so richtig wahrgenommen und dann musst du auf einmal ganz schön flitzen.
Den Körper basteln. Ihr musstet einen geometrischen Körper mit 3 Flächen und 2 Kanten basteln. Das war die Aufgabe aus dem Mathe-Heft meines Drittklässlerjungen. Egal. Was ich noch sagen wollte gerade, hast du mir vergessen. Gut, ich bin weg.
Okay.
Tschüss.
Gut. Ja, Falk, herzlichen Dank, dass du da warst, ne? Dass du es aufgezeichnet hast und weiter eben und mach was Ordentliches draus, sage ich jetzt mal so, ne?
Ich gebe mir Mühe.
Gut, okay. Und dann schickst du vielleicht nochmal einen Link vielleicht nochmal in die Virtual-Gruppe, vielleicht findest du dann auch wieder einen Tag-Podcast irgendwo, ne?
Kriegen wir hin.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, schönen Abend noch, ne?
Ebenso. Gucken,
wer noch da bleiben möchte, okay. kann auch gerne da bleiben noch, ne? Ich schicke jetzt hier keinen, ich schmeiß jetzt hier keinen raus, ne?
Tschüss.
Aber wir wollen natürlich tschüssi. Okay, danke dir. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.